Hei rakkaat kuuntelijat, nimeni on Quote ja kuuntelet maailmankaikkeuden parhaan podcastin uusinta versiota, eli Dress Reliefia Kaisan ja Zebin kanssa. Tänään vieraana on ystäväni Jada, oikea moniosaaja ja voimanainen. Hauskaa kuuntelua ja terveisiä äidilleni.
Das war Finnisch.
Hallo liebe Dressis, mein Name ist Quote und ihr hört die neueste Ausgabe vom besten Podcast des Universums Dress Relief mit Kaiser und Sebi. Heute zu Gast meine Abla Shader, eine wahre Powerfrau und Tausendsasser. Viel Spaß beim Zuhören und ganz lieben Gruß an eure Muttis von mir.
Ich lebe in einer Welt voll Scheiße. Ey ihr Homeboys. Warum seid ihr alle so scheiße? Ihr möchte gern Dressis. Glaubt ihr könnt euch anziehen? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt euch anziehen? Verpisst euch aus unserer Stadt. Du willst Community? Küsst deine Mutter. Nehmt eure Kameras mit und dreht eure drecksverdammten Wie viel ist dein Outfit wert Videos in dem Dorf, wo ihr herkommt. Ihr habt eh keine Chance, denn Frauen stehen auf zugezogene Gangster und Münchner Kings. Also merkt euch, Podcast in Lederjacken, ihr Dressies. Dress. Relief. Podcast. Yeah.
Hallo.
Das ist jetzt die Einleitung Hallo? Gewesen, die du gemacht hast?
Hallo. Nee, die Einleitung kommt noch. Ich wollte nur Hallo sagen.
Das ist die Einleitung?
Willst du nicht Hallo sagen?
Ach so.
Nee, Kaiser.
Ja, klar.
So, Kaiser ist voll unhöflich. Nein, du musst einfach Hallo sagen. Was? Sag doch jetzt einfach mal Hallo.
Meinst du mich?
Ja.
Ja, hallo.
Hallo. Ansage Nummer 5, Track Nummer 4.
Krasses
Dress Relief ist zurück. Zeiten. Die wird super. Die ist ganz toll. Aber nur, weil du es nicht gecheckt hast, wie man sich begrüßt.
Naja, ich dachte eigentlich, dass wir uns im Vorfeld begrüßt hatten und dass jetzt irgendwie ja halt so eine richtig bombastische Ankündigung kommt. Aber naja, sie war bombastisch genug für diesen Podcast. Also bitte weitermachen.
Genau, wir haben heute einen Gast dabei. Kaiser ist nicht der Gast. Kaiser ist der Mann ohne Gastfreundschaft, der die Leute nicht begrüßt. Jada, hi.
Das war aber auch sehr überrumpelt. Ich hatte mir vorhin wirklich auch mal wieder sowas überlegt, dass man irgendwelche Songtexte umschreibt und die dann so im Wechsel miteinander aufsagt. Aber ich habe mir schon gedacht, das wäre zu kompliziert. Jetzt haben wir gemerkt, dass es für mich schon zu kompliziert ist, einfach normal Hallo zu sagen. Aber ich hätte jetzt sowas erwartet wie Dress Relief, Staffel 5, wie du gerade gesagt hast, Ansage 4 meinetwegen oder einfach Folge 4. Ihr glaubt nicht, was wieder los ist. Es wird euch alle von den Socken hauen. Wir sind wieder zurück. Es ist sehr schön, da zu sein. Hi Sebi, schön, dass du da bist. Ja,
hallo.
Hi Kaiser, alles klar, bla 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 bla. So, ich hätte mit sowas Bombastischen gerechnet. Aber naja, wie dem auch sei.
Ich bin ja mehr der Minimalist. Ich sage einfach Hallo. Du bist
mehr der Minimalist, das stimmt.
Ich begrüße die Leute. Ich habe Manieren.
Du bist das klassische zeitlose Design und
ich hab den Knigge aufgeschlagen und ich weiß mich einfach zu benehmen.
Okay, ja gut. Naja, wie dem auch sei, okay, dann sage ich es nochmal ganz kurz, weil ich ja quasi auch die ganze Anmoderation durcheinander gebracht habe. Wir haben heute wieder einen Gast, liebe Dressies. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben jemanden zu Gast, mit dem wir schon seit es diesen Podcast eigentlich gibt, sprechen wollen. Wir haben damals eine Liste erstellt mit Leuten, die wir ganz toll finden und diese Leute dann auch nacheinander immer abgefrühstückt und mit denen ganz großartige Folgen aufgenommen. Das Ding war, unser heutiger Gast, wie gesagt, stand schon von Anfang an mit auf der Liste, ich glaube sogar unter den Top 5 oder so. Das Ding war, ich hatte etwas Befürchtung, dass es nicht so gut werden würde, wenn man sich nicht persönlich trifft, wenn man sich halt persönlich trifft. Dann kam allerdings Corona und wir haben gemerkt, dass man auch mit Leuten normal reden kann, ohne dass man die mit seiner Anwesenheit nervt. Also wir unseren Gast mit unserer Anwesenheit nerven. Und weil es einfach Zeit wurde, weil die Zeit überreif war, diese Folge aufzunehmen mit einer Person, die ich sehr, sehr bewundere, die ich unfassbar gerne mag und der ich unfassbar gerne zuhöre, ist es jetzt soweit, heute an diesem Datum, das keine Rolle spielt, weil wir aufnehmen, bevor es released wird, endlich zu Gast unsere gute Freundin Jada. Hi Jada.
Hallöchen, oh mein Gott. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen lieben Dank. Was für eine Ode. Merci, merci. Also, aber die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und dass wir einfach mal über dies, das und alles reden können. Und ja, bin freudig gespannt.
Hast du schon mal?
Wir haben ja sehr, sehr viel aufzuarbeiten, ne?
Ja, ja, wir haben schon gesagt, dass alle Sachen, die wir uns vorgenommen haben, heute drüber zu sprechen, dass das sehr viele Stunden einnimmt. Wir werden mal sehen, wie wir das hinbekommen. Zur Not müssen die Leute halt mit anderthalbmäßiger Geschwindigkeit oder doppelter Geschwindigkeit alles abspielen.
Geht das?
Ich glaube, das geht. Das habe ich ausversehentlich mal bei Apple Podcast eingerichtet und habe es dann einen halben Tag nicht mehr rausbekommen. Das war ziemlich nervig.
Aber dafür hast du doppelt so viele Sachen gehört und sehr viel gelernt dabei.
Ja, aber ich glaube, ich habe auch nur halb so viel mitbekommen. Also rechnet sich das wieder auf.
Mhm. Und jetzt geht ja ins Unterbewusstsein. Das nennt man dann Superlearning.
Mhm. Das ist auch gut, wenn ich mich so einfach, ja, wenn ich mich so programmieren kann, so wie ich damals wollte, nachdem ich das erste Mal NLP gehört habe, aber zu solchen interessanten Sachen später. Bevor wir die Frage beantworten, ob man wieder Beanies tragen kann, weil der Herbst kommt, erstmal die allerwichtigste Frage, Sebi, möchtest du sie stellen?
Ja, liebe Jada, wie viel ist dein Outfit wert?
Also mein Outfit ist heute relativ günstig, weil ich bin schon zu Hause und sehr chillig auf der Couch. Ich kann euch ja mal sagen, ich habe ein T-Shirt an von Steven Vogel von Black Lodges. Von dem hab ich eigentlich alles, weil ich bin ein großer, großer Fan und habe auch die Ehre gehabt, mit ihm zu arbeiten.
Hast du auch sein großartiges Buch Streetwear?
Natürlich.
Das habe ich nämlich, dem lag nämlich vor 2 Jahren verliehen und bis heute nicht wieder und werde mich bis zum nächsten Podcast darum kümmern, es wiederbekommen zu haben.
An wen hast du es verliehen?
Also
eine Bekannte von mir.
Das ist natürlich okay. Bibel, ne?
Bekannte, gib zurück.
Ja.
Rück raus, das Ding ist Geld wert.
Ist das tatsächlich?
Für mich auf jeden Fall. Also ideell allein.
Ja, das schon, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube schon, wenn das alles so weitergeht, hier die Industrie, dann wird es sicherlich in 10 Jahren noch Geld wert sein.
Ja, aber ich habe ja den Fehler gemacht, es mir auch anzuschauen und es aus der Folie, wo es eigentlich nie drin war, rauszunehmen. Und es ist ja nicht mehr Deadstock. Also, schau. Aber wie gesagt, der emotionale Wert ist mal 3.000, weil es eins der besten, informativsten Bücher ist, die ich kenne zu den Themen, mit denen wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hast ein Black Lodges Shirt an. Welches, das Riot-Shirt oder das Class-War-Shirt?
Natürlich. Nee, das Riot-Shirt, aber ich habe eben fast alles von ihm, also das sammle ich schon fast obsessiv. Und insgesamt trage ich eigentlich auch seit ein paar Jahren eigentlich nur noch wirklich Sachen mit Ausdruck oder supporte Leute, die ich kenne und trage sehr gerne Künstler-Merch. Daher, aber ich habe noch eine Jogginghose von Goscha Rubczynski mit Adidas. Mhm. Die habe ich mal irgendwie günstig geschossen. Meine Socken sind von Grimy und die Sleevejacke, die ich anhabe, ist von The North Face. Also ich würde sagen, so, wo kommen wir da hin? 200, 300, 400 Euro.
Ja, ist ja schon ein Flex eigentlich.
Sebi, da kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Da ist jemand,
ich habe heute was anderes an als sonst.
Ui, okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt, aber in Anbetracht, dass du in jeder Folge zu Hause auf dem Sofa sitzt und immer dasselbe anhast, nämlich meistens eine Jeans, was kein Mensch zu Hause trägt, bin ich gespannt zu hören, was du jetzt trägst.
Ich trage eine Jeans.
Time to shine, mein Freund.
Oh mein Gott, wie unbequem.
Ja, ich war vorhin noch einkaufen und hatte keinen Bock, mich umzuziehen. Ich trage auf jeden Fall eine Jeans von Carhartt, Newell Pant in Beige, Shoutout, und ein Have a Good Time Pulli, ist dunkelblau und hinten steht groß Have a Good Time drauf. Und sonst habe ich immer den grauen Nike-Pulli aus dem Outlet an. Deshalb habe ich mich heute extra mal schick gemacht.
Aber der ist heute in der Wäsche.
Nee, der ist schon wieder gewaschen und
der ist zerfallen beim letzten Anziehen.
Er hängt im Schrank.
Finde ich sehr beeindruckend, was du trägst. Kann ich mich mit identifizieren. Finde ich gut.
Hast du eine gute Zeit?
Ich habe eine sehr gute Zeit. Das verkündige ich zwar nicht über mein T-Shirt. Wenn ich über mein T-Shirt was verkündigen wollen würde, dann wäre es, dass die Überoptik-Tour 2002 ansteht. Denn ich trage heute ein altes T-Shirt von der Überoptik-Tour 2002. Ich bin großer Rap-Merchandise-Fan und habe mir dieses Shirt, ich glaube 2003 oder so, bei Downstairs gekauft. Es hat das beste Rap-Line-Up, was man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann, drauf. Ich beschreibe das Shirt eben. Es ist weiß, rote Schrift, Überoptik-Tour 2002. Das Line-Up, Kool Savage, Echo Fresh, Sentence und DJ Desio. Und ich glaube, super. So ein Shirt wird es in nächster Zeit nicht mehr geben. Ich glaube, auch wenn ich da irgendwann ein Instagram-Bild von mache und alle da drauf markiere und die es alle liken sollten, dass dann die Welt explodiert und wir sind wieder im Anfang der 2000er zurück. Ich werde es irgendwann mal ausprobieren, mal gucken, ob was dabei rumkommt. Aber naja, mein absolutes Lieblingsshirt. Dazu trage ich, was ich glaube ich auch schon angekündigt habe, weil ich mich so gefreut habe, ich habe mir eine Needles-Jogginghose gekauft. Bei den Freunden von Cali Roots im Sale, wo irgendwie 50-60% auf alles war. Deswegen kann sich auch jemand wie ich so ausgeflippte japanische Bekleidung leisten. Ein paar Hoka Trainingsschuhe und ein weiß und nee, gar kein weißes Mini und eine schwarze Stussy Mütze, obwohl ich im Haus bin. Das ist mein Outfit für heute. Ich hoffe, ich habe euch alle beeindruckt.
Ja, scheinbar nicht. Ich bin sprachlos.
Aber
nö, finde ich gut.
Ja, Rap-Merchandise geht immer.
Ja, gerade mit Sentence noch drauf, wie geil.
Ja, vor allem, dass halt auch das Sentence steht. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab.
Der war so ein Wunderkind, war mal schon.
Ja, absoluter Wahnsinn. Plus für mich auch immer, na gut, keine große Identität, ich habe mich jetzt nicht so großartig mit ihm deswegen identifiziert, aber es hat mich immer gefreut, dass er auch, so wie ich, halber Südamerikaner ist. Damit haben wir den Thron des Raps in Deutschland nämlich erklommen durch ihn damals. Aber naja, ich würde auch gerne, ich weiß gar nicht, ob es Merchandise aus seiner Zeit als Santino gab. Da bin ich mir nicht sicher.
Nee, da war der noch, da war Merch auch noch nicht so groß zu der Zeit. Merch kam ja auch alles erst später, dass das wirklich so gut organisiert war und da wirklich Companies dahinter standen.
Ja, also, stimmt.
Sentence hatte da nichts.
Schade.
Der war ja da, der war richtig klein damals noch.
Aber er wäre auch.
Kennengelernt, da war der 18, glaube ich.
18, war das bevor oder? Warte mal, nee, hat er den gewonnen? Der hat damals
bei so Mixed Raw Deluxe. Vor kennengelernt.
Vor dem Mixed Raw Deluxe Battle?
Ja, weil der war irgendwie, die Szene war ja klein damals, ne? Weißt du ja selber irgendwie, es waren ja irgendwie so 20 Mann, jeder kannte jeden und gerade wenn da jemand so rausgestochen ist wie so ein Sentence, der war schon was ganz Besonderes. Der wurde auch also wirklich geliebt, auch von allen. Alle haben den gefeiert und wir haben uns immer gefreut, den zu sehen. Also war ganz, ganz, ganz liebenswerter Typ. Ich weiß gar nicht, ist der in Wien?
Wo ist der? Ich dachte, der wäre in Polen oder so.
Dachte ich auch.
Ja, stimmt. Ja. Da gab es ja auch eine Menge Beef dazwischen und so, ja. Ja, also Top-Talent immer noch.
Ja, naja, Thema Rap. Was machst du eigentlich? Bist du auch Gangster-Rap-affin unterwegs?
Ja, ich bin definitiv.
Bist du aggro?
Ich bin nicht mehr aggro. Ich war schon ganz viel in meinem Leben. Also ich glaube, ich hatte schon 9 Leben, was ich nicht schon alles war. Ich war schon die Juice-Jader, die Aggro-Jader, aktuell bin ich die Sachi-Jader. Aktuell bin ich in Agenturen unterwegs und arbeite da bei verschiedenen Companies. Entweder als Accounter oder aktuell mache ich auch ein bisschen PR. Auch ein ganz spannendes Feld, da mal reinzugucken. Ja, bin aber immer noch sehr lifestyleig unterwegs, mache sehr viel auch mit Artist Relations, wenn das kommt, weil ich eben noch sehr viele Musiker in meinem Umfeld habe und eben noch den Plug, wie man so schön sagt, da rein. Und natürlich ist es auch nach wie vor meine Leidenschaft, weil ich habe Deutschrap seit den Kinderschuhen irgendwie miterlebt, sag ich mal. Ich bin mit Deutschrap gewachsen, aufgewachsen, habe hier und da auch mal ein bisschen was versucht zu beeinflussen, insofern es irgendwie in meiner Macht stand. Versuche ich aber allerdings heute auch immer noch in meiner Arbeit irgendwie. Ich habe dafür gesorgt, dass Lufthansa irgendwie den ersten farbigen Moderator hatte, online.
Ach, krass.
Also, ja, ich habe damals den Tyron Ricketts reingebucht.
Ah, krass, ich habe nämlich tatsächlich, sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, ich werde noch öfter sagen, sorry, dass ich unterbreche. Ich habe nämlich vorhin bei deinem Instagram-Kanal ein Bild von dir mit Tyron Ricketts gesehen und ich weiß nicht, wo ihr da zusammen unterwegs wart, aber das wollte ich auch noch drauf ansprechen, weil das jemand ist, den ich auch seit jeher, seit ich das erste Mal Mellowback gehört habe, bin ich immer groß, seit ich das erste Mal Dings da gesehen habe, nämlich World Cup. Ganz großer Bewunderer, ganz, ganz toller Typ.
Ja, super, super Junge, sehr positiv, hat einfach ein gutes Mindset und ich finde ganz, ganz toll, was er mit Pentatainment schon immer gemacht hat, ne? Und darf ich nicht vergessen, dass der dieses Afrodeutsch, diesen Kurzfilm, den der damals gemacht hat, der ist 20 Jahre alt.
Ich habe tatsächlich letztens Ich habe ein, wenn man es nicht gemacht hat, kann man drüber reden. Ich habe Anfang des Jahres habe ich so ein Shooting gemacht für eine Sportmarke und das war so eine Kollabo bezüglich den ersten schwarzen Basketballteams, die es gab. Denn ganz früher durften in der NBA keine Schwarzen spielen, deswegen gab es halt diese Liga, die Black Fives. Und hätte ich mehr Zeit gehabt und mehr Budget, hätte ich unfassbar gerne mit Tyron Ricketts irgendwie ein Video darüber gemacht, weil Afrodeutsch damals kam vor. Genau, das war, ist jetzt 20 Jahre her. Das heißt, ich hätte das als Jubiläum auch noch aufgegriffen und hätte gerne gewisse Textzeilen, die er da drin hat, damit aufgegriffen. Hat leider nicht geklappt, aber ich hoffe, eines Tages mal was mit dem zu machen. Und ganz, ganz großartiger Typ.
Ja, der hat ja auch also insgesamt nicht nur mit dem ganzen Bewegtbild, wo der relativ vorne mit dabei war, darf man auch nicht vergessen, der hatte eine Agentur, so eine People-Agentur damals schon mit ganz diversen Leuten, was ja bis heute nicht Standard ist in Deutschland. Und das eben auch schon vor 20 Jahren in Köln. Also der hatte auch schon sehr, sehr viel bewirkt, ne?
Ich habe noch das original erste Sweatshirt, das es als Merchandise von Pentertainment gab.
Oh mein Gott, wenn du ihm das erzählst, der rastet aus.
Ach, als hätte ich das noch nicht bei Instagram gepostet und ihn da mal drauf verlinkt. Was denkst du denn?
Und ist er ausgerastet?
Er hat sich auf jeden Fall gefreut und ich habe mich gut mit ihm unterhalten.
Er konnte es nicht so zeigen wahrscheinlich.
Ich habe es gemerkt. Ich habe es auf jeden Fall gespürt und ich bin glücklich drüber.
Ja.
Also du hast gerade die ganzen verschiedenen Jaders, die es gibt, die es gab, aufgezählt. Und natürlich, du hast viel im Bereich Musik gemacht, du hast viel im Bereich Mode gemacht. Generell kann man sagen, du hast halt viel im Bereich Kultur gemacht. Aber wie hat das alles angefangen?
Also ich glaube, angefangen hat es bei mir definitiv mit meinem älteren Bruder, wie so oft. Ne? Bei dir war es ja ähnlich. Irgendwie mein erster Song, woran ich mich noch erinnern kann, dass ich den wirklich laut mitgeschrien habe als Kind, das war einfach Two Live Crew. Ne? Das war wirklich so One and One, we're having some fun. Also es war crazy. Dieses Album habe ich geliebt als Kind. Und dann hatte eigentlich relativ schnell dann auch eben NWA und Public Enemy und so gehört. Dann habe ich das alles zwar gehört, aber nicht so richtig mitbekommen. Ich meine, Hip-Hop oder Rap an sich ist ja schon immer in so Zyklen verlaufen. Es war ja nie damals nicht so, dass es so mainstreamig war. Das heißt, es war ja auch immer ein Thema ein bisschen der Unterschicht, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Outlaws, weil also ich bin in Bayern aufgewachsen, wie gesagt, und damals war man nicht unbedingt hip, wenn man Hip-Hop und Rap gehört hat, dann eben durch meinen Background, da gab es auch noch eine große Freestyle-Phase dazwischen, ne? So diese ganzen Stevie Bs und so, das haben wir natürlich zu Tode gefeiert. Auf einmal gab es Dance-Crews überall. Und in Nürnberg gab es das größte Dance-Festival und da kamen dann immer die Crews aus ganz Deutschland und haben dann gegeneinander getanzt. Das war so mein Einstieg in die Musik. Und ich habe nach der ganzen Freestyle-Geschichte kamen die ersten deutschen Sachen. Cora E. Schlüsselkind war die erste, war die erste Single, die ich einfach richtig gefühlt habe. Es war auch die erste Frau, die war auch vom Typ, war die uns ja auch ein bisschen ähnlicher. Also das fand ich natürlich mega, dann natürlich Michael Jackson, die ganze Geschichte, ich habe dir ja letztens auch schon erzählt, also kulturell insgesamt hat uns das mega geprägt, weil ich hatte keine Vorbilder, ne? Als irgendwie kurdisch-türkisches kleines Mädchen da in Bayern, da haben wir uns dann an der Janet Jackson irgendwie orientiert. Ich habe Baby Hair von Michael Jackson und Janet Jackson das erste Mal gehört und gelernt und wir haben damals uns schon die Haare gelegt und irgendwie auftupiert und also und dann kam Alia, die war dann auch noch, eben war ja auch so ein bisschen mein Age, also und dann darf man nicht vergessen, dass alles so whitewashed in diesen ganzen Videos. Das heißt, wir haben uns damit richtig identifizieren können. Das waren so die ersten Vorbilder, sag ich mal. Dann ging es relativ zügig zu MC Light und die ganzen Frauen, fand ich natürlich mega. Foxy Brown war mein Shit. Wir sind durchgedreht im Club. So, ansonsten 3P war für mich ein Meilenstein, weil das war zum ersten Mal für mich echter Rap. Und natürlich, was man bei mir nicht vergessen darf, Kartell. Ne? Kartell war ein Riesending, nicht nur in Deutschland, auch in der Türkei. Und
Kartell waren die war ein Projekt von mehreren deutsch-türkischen Rap-Crews, richtig?
Genau. Unter anderem eben zwei aus Nürnberg. Und das waren eben die ersten Kennex, die richtig Lärm gemacht haben. Und wir waren einfach stolz. Ne? Wir waren zum ersten Mal richtig stolz, haben gefeiert, haben uns identifizieren können damit. Und war einfach eine mega Zeit.
Wann war das so ungefähr?
Wann war das? 97? 97, 98, glaube ich. Ja.
Wenn du sagst, du hast ja gerade große Props an 3P gegeben und gesagt, dass das die ersten waren, die halt streetmäßig unterwegs waren. Wie sah es denn vorher aus? Vorher gab es was anderes als die Fantastischen Vier damals? Nein, oder? Ich meine, nee. Ich würde das denen auch nicht vorhalten, wenn ich die irgendwann mal treffen würde oder so, aber ich konnte niemals was damit anfangen. Und die sind ja auch damals, ich meine, das war ja die, waren ja die ersten, waren es die ersten deutschen Rapper auf einem Major-Label? Ich glaube schon, auf jeden Fall die ersten.
Thomas Gottschalk war der erste deutsche Rapper.
Ja, er war der erste deutsche Rapper. Aber
oder Falco, wie man immer sagt, der deutschsprachige.
Ja, gut, das kann man natürlich auch sagen. Und ich habe letztens, kennt jemand von euch zufällig, ich bin ja unfassbar großer Falco-Fan, kennt jemand von euch die ORF-Doku, die es bei YouTube gibt, über Falco? Forever Young heißt die, glaube ich. Da gibt es so gute Ausschnitte drin, aus der Zeit, als er in New York gelebt hat, was kurz nach Rock Me Amadeus war. Und das war ja, glaube ich, boah, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster. Das war irgendwann Anfang der 80er. Und auf jeden Fall gibt es da so gute Aufnahmen, wie er durch New York spazieren geht und vor allem, wie er in seinem Apartment rumhängt. Und Afrika Mambaataa kommt zu Besuch. Und dann unterhalten die sich halt über Hip-Hop. Und das ist richtig, richtig gut. Sehr empfehlenswert. Und auf jeden Fall, kommen wir kurz zum Punkt. Die Fantastischen Vier war für mich immer so Larifari. Wir sind lustige Deutsche und rappen über lustiges Zeugmusik und ich konnte damit niemals etwas anfangen. Leider.
Nee, damit konnte ich leider auch gar nichts anfangen. Das war für mich so ein bisschen, wie es so oft passiert, immer dieses Intellektualisieren, was in Deutschland immer passiert. Das ist ja später in der Streetwear auch irgendwie, hatte ich ja auch immer das Gefühl. Dass der Ursprung kommt immer aus dem Hip-Hop, das sind immer echte Leute und dann, wie es weitergetragen wird, ist dann immer so komisch intellektuell, so ganz so einfach zu verkopft auch und einfach dadurch nicht echt genug. Klar, irgendwie, es gab auf jeden Fall in Frankfurt eine große Szene, aber ich war damals einfach zu klein, als dass ich das mitbekommen hätte. Es gab einen Max Boon, der damals schon irgendwie da war, schon gerappt hat, so die ersten Anfänge gemacht hat. Es gab dann schon Islamic Force, aber an die kam man ja, also da hatte man nicht so den Connect. Die hat man einfach jetzt nicht so gehört. Die waren auch nicht im Mainstream erfolgreich, so dass wir da gar nicht rankamen. Später habe ich natürlich von denen erfahren und fand es natürlich auch super, ne? Gerade natürlich Islamic Force, das war auch einer der Gründe, warum ich natürlich nach Berlin wollte und diesen Vibe auch spüren wollte. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich seit 20 Jahren in Kreuzberg lebe. Und Aziza A muss ich natürlich auch noch nennen, als Female MC. Ne? Heute eine sehr gute Freundin von mir, aber ich bin immer noch geflasht von dem, weil die hat sich damals auch gegen alle Männer durchgesetzt und wurde hart gehatet ihr Leben lang dafür. Und dafür bekommt sie nach wie vor sehr, sehr viel Props von mir. Also auch ganz krass. Die wenigen Frauen, die es damals gab, haben sich dann aber auch wirklich durchgebissen. Ganz geil.
Kennt ihr oder habt ihr davon gehört, dass es jetzt so eine ARD-Doku-Reihe über Hip-Hop in Deutschland gibt?
Nee.
Ist das nicht diese Frankfurt-Geschichte mit Moses?
Ist das nur Frankfurt?
Ich glaube, die heißt Ursprung.
Ja, es hat mir ein Kollege letztens geschickt, der meinte, also Dichtung und Freiheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, heißt das. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das anzuschauen, aber jetzt, wo ich da so durchscrolle, ich sehe auf jeden Fall fast nur Frankfurter, die da was erzählen. Auf jeden Fall.
Na, macht ja Sinn, wegen dem Bass.
Ja, eben.
Wegen, Ja, macht ja Sinn. Ne? Da waren halt die großen Bases. Und in Nürnberg gab es ja auch eine große Base. Das heißt, ich hab auch meine erste Raiders-Jacke aus dem PX bekommen. Ich kann mich noch erinnern, es gab keine Pringles in Deutschland. Ich war der Shit in der Schule mit meinen Pringles. Irgendwie. Onion. So. Also, und ich meine, die Raiders-Jacke, die war auch XXL, ne? Und ich bin seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gewachsen und war damals schon auch nur 1,60, beziehungsweise wahrscheinlich damals nur 1,55. Also, es muss auch fürchterlich ausgesehen haben.
Hast du die noch?
Aber, also, ich habe sie letztens mal gesucht. Ich habe bei meiner Mutter im Keller, aber irgendwie ist sie weg. Schade, schade, die war wunderschön. So, die hatte so gesteppte Arme, schwarz, einfach nur ein schlichtes Raiders-Zeichen links und es war so silkig. Der Rest war so grau-silkig.
Und das werden sicher auch noch die LA Raiders gewesen sein und nicht die Oakland Raiders,
Natürlich.
oder?
Nee, es
Ja,
waren die LA
sehr,
Raiders,
sehr nice.
natürlich. Natürlich.
Ähm,
Ja, und also das hat uns natürlich auch modisch ganz, ganz klar beeinflusst, ne? Alles, was wir gesehen haben auf MTV und in den Musikvideos.
und wo hat man die Sachen dann herbekommen, wenn man kein PX zur Hand hatte?
eBay.
Falls die Leute nicht wissen, was PX ist, ich weiß zwar selber
Amazon.
nicht, was PX bedeutet, aber PX sind die Läden, die in amerikanischen Kasernen drin waren, richtig? Für die GIs.
Genau. Und du konntest halt nur rein, wenn du eben Familienmember irgendwie hattest und darum und diejenigen konnten auch nur ihre Größe kaufen. Darum war eben auch meine Jacke, also angefühlt hat sich wie eine
Ach krass, man
XXXL, wie
konnte
eine
nur seine
3XL.
Größe kaufen.
Ja, darum war die eben auch so baggy und so viel, viel, viel zu groß.
Das sollten
Nee,
sich mal
damals kennt.
Turnschuhläden heutzutage zum Vorbild nehmen.
Na, es gab ja keine Marken so richtig, ne? Die allererste Marke, die wirklich produziert hat, war also meiner Meinung nach Homeboy, wo ich wirklich was kaufen konnte. Ansonsten waren es die Levi's von meinem Bruder, die er sich auf dem Polenmarkt gekauft hat, günstig, ne? So, die ich dann einfach runtergerockt habe mit Fußballschuhen, weil Sneaker gab es ja auch nicht richtig, ne? Also wir kamen ja an nichts ran.
Ja, stimmt. Und
Es war
bei
davor, es gab den Forum und danach gab es ganz lange gar nichts. Da wurden keine Turnschuhe getragen zu meiner Zeit. Und dann war ich eben die erste mit den Fußballschuhen und wurde noch dafür ausgelacht,
Mit den Fußballschuhen.
weil das waren die einzigen flachen Sneaker, die ich gefunden habe. So, die
Krass.
habe ich mir dann, die habe ich mir dann im Outlet, war das sogar in Herzogenaurach, ich glaube sogar in Herzogenaurach gekauft und habe sie dann getragen. Und ich weiß noch, damals waren dann so die ersten Skater, waren dann so, ne, das waren so die coolen. Und die haben mich dann echt ausgelacht, ne, für meine dunkelblaue Levi's Baggy Jeans, weil ich eben schon so weit getragen habe und die flachen Adidas Fußballschuhe. Aber war
Heute ersten
mega, ne?
Look.
Ja, kommt ja alles wieder, ne? Also, aber egal, in welche Zeit ich zurückgucke, wenn ich zurückdenke, als ich nach Berlin gezogen bin, das war ja 2000, 2001, ich meine, das war original das, was jetzt alle tragen. Also mit den Schlaghosen und den klobigen Boots. Also ich habe einen Backflash nach dem anderen.
Ja, vor allem jetzt durch diese ganze Internetsache, wo alle Subkulturen miteinander verschmelzen und man nicht nur mit seinen, da sind die Hip-Hopper, da sind die Skater, da sind die Emos, sondern alles ist irgendwie alles. Jeder hat Zugriff auf alles und kann machen, worauf er Bock hat. Man hat das Gefühl, dass die Sachen viel schneller zurückkommen, als jetzt vor ein paar Jahren das noch der Fall war. Gefühlt ist jetzt
Ja, und
2014 demnächst zurück.
Absolut, das wird ganz schnell gehen. Aber was ich ganz schön finde, ist, weil früher war es schon so, dass wenn ein Trend da war, dann hat den auch jeder mitgemacht. So irgendwie. Und jetzt ist es so, also ich muss nicht mehr jeden Trend mitmachen. Ich kann auch einen komplett anderen Look fahren. Ich kann einen komplett 80er-Look fahren und ist auch okay. So, dann geht man nicht, ist man nicht so outlaw-mäßig. Früher war es schon noch gleichgeschalteter, was natürlich auch daran lag. Wir haben eben alle auch denselben Input bekommen und waren natürlich von denselben Sachen beeinflusst. Aber es war in Sachen Einkaufen war es wirklich nicht einfach. Ne? Ich kann mich, also frag mich mal, wann ich den ersten Air Max bekommen habe, den Einser.
Wann hast du den ersten Air Max bekommen?
Ja, 2007. Es gab doch keine vorher. Da wurde dann bei Nord in Mitte haben die dann irgendwie zwei Modelle gehabt, von jeder Größe einen. Da musste ich mich dann mit Hadnet irgendwie, wir hatten dieselbe Schuhgröße. Da war es dann, weil er sie einbekommen habe, ich einbekommen, ne? Wenn man Glück hatte. So. wer den besseren Plug hatte, hat dann den Schuh abbekommen. Und alles andere habe ich dann noch irgendwie aus Amiland bestellt, irgendwie den ersten Jordan. Aber es war dann auch so Glückssache. Kommt er an, kommt er nicht an, ne? Landet er im Zoll. Was passiert? Wie geht's weiter? Also es ist eigentlich total spannend, ne? Weil könnt ihr euch denn noch an die Homeboy-Zeit erinnern?
Also ich sowieso nicht.
Ich habe Homeboy selber nicht getragen, klar kannte ich das und das war, wie du gesagt hast, eine so der ersten Sachen, die available hier waren, weil das ja, wie viele Leute auch nicht wissen, ist ja eine deutsche Marke, ne?
Ja.
Und ich war, also zu der Zeit, als das gerade in war und man das halt auch in der Bravo und so gesehen hat, wir haben früher keine Kohle für Klamotten ausgegeben, sagen wir es so, also keine Markenklamotten, klar, wir waren immer alle ordentlich und sauber und anständig gekleidet, aber sowas war halt out of reach, weißt du? Deswegen, als ich dann später meine ersten Hip-Hop-Klamotten selber gekauft habe, war es halt Merchandise, weil das immer günstiger war. Ein Merchandise-T-Shirt hat 30 Mark gekostet, wohingegen halt ein Rockaway-T-Shirt irgendwie 50 oder 60 gekostet hat. Oder dann halt mit Echo-Sachen. Aber Homeboy war ich nicht so dabei und ich wusste vor lange gar nicht, dass das deutsch ist. Das heißt, es hatte halt immer dieses Ami-Image und es gab damals so Pappaufsteller in den Läden mit ODB und sowas. Ich habe das erst Jahre später erfahren.
Ja, also bei mir war ja die Sache die, dass ich, also ich habe ja eine ganz gediegene Ausbildung gemacht, alles versucht richtig zu machen für meine Eltern, weil ich natürlich nochmal in dieser abgekapselten Welt von einer kleinen türkischen Community war in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo dann nochmal so Doppeldruck war. So, ich komme noch aus der Generation, wo die Mädels dann häkeln mussten, wo dann ab 13 kein Sport mehr gemacht wurde, wo du zu Hause geblieben bist, damit du zu einer guten Hausfrau hinerzogen bist. Und das war mir zutiefst zuwider. Und ich habe erst versucht, mich anzupassen und eben versucht, alles richtig zu machen. Habe dann eben so Industriekauffrau gelernt und meine Eltern waren super happy, als ich dann in meinem Kostümchen dann immer irgendwie auf Arbeit gegangen bin. Ich habe das auch kurz genossen, ne? Also ich mache mich auch gerne mal schick, aber nicht auf Dauer. Und das habe ich dann durchgezogen und dann habe ich einen kompletten Switch gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, pass mal auf, war nett mit euch und so, ich muss jetzt aber mal hier raus in die Welt und bin dann eben nach Nürnberg gezogen und habe angefangen bei Radio Z Nachrichten zu moderieren. Mhm. Radio Z war so ein independent linker Sender, nur von Beiträgen finanziert, das heißt komplett unabhängig, was total geil war. Und ich habe in meiner ich sollte die News moderieren, habe dann eben gelernt, also bin dann angelernt worden, wie ich diese News da recherchieren soll damals. Also es war ja wirklich auch noch die Zeit, wo auch nicht jeder Internet hatte und so. Also das kann sich heutzutage gar keiner mehr vorstellen. Und dann sollte ich dann immer recherchieren, bitte alles linker als der Mainstream. Und habe dann in meiner allerersten Sendung den Typen DJ Madspin kennengelernt, der die Hip-Hop-Sendung moderiert hat. Den Ghetto Blaster hieß der damals. Und der Ghetto Blaster ist in der Tat eine der ersten Hip-Hop-Radio-Shows in Deutschland gewesen.
Okay,
krass. Und dann hat er mich gefragt, ja, willst du denn nicht so ein News-Format hier bei mir in der Show machen? Ich so, klar, warum nicht, ne? Bin ich dabei? Na, zack, boom, bang, saß ich eine Woche später auf einmal bei ihm und habe versucht, da irgendwie As You Alone auszusprechen, weil der hat nur East Coast gehört und ich bin eigentlich eher schon ein bisschen West Coast Kind, weil eben wir hatten ja auch die Army Bases und wir haben uns eben wir haben uns halt dann auch eher mit den Mexikanern, sag ich mal, irgendwie identifiziert, die da waren. Das heißt, mein Bruder und seine Homies, also wir hatten so einen dabei, der hatte wirklich einer seiner Homies, die nannten alle nur Teflon. Der hat bis heute eine kleine Identitätskrise, weil der hat richtige Bandenkriege schon angezettelt über damals MySpace noch, weil er irgendwie Pyro Roots irgendwie da irgendwelche mit irgendwelchen Gang-Signs da um sich geworfen hat und irgendwelche, also das heißt, wir haben auch sehr viel West Coast gehört, ne? Also ich bin dann ich habe Sugarfree gehört, ne? Und DJ Quick und so.
Gab's Gangs damals in Süddeutschland inspiriert von GIs? Weil ich habe mal vor ganz langer Zeit auf der ganz alten Royal Bunker Seite, da hatten die immer so ein Tourtagebuch und da haben sie mal davon geschrieben, wie sie in Schweinfurt waren und da wären dann halt Crips gewesen Und genauso verweise ich immer darauf, wenn mich Leute besuchen und wir Musik hören, darauf, dass man einmal, er kommt auch irgendwo aus Süddeutschland, Mr. Ferox hören sollen. Mr. Ferox ist so ein, also ich gehe davon aus, dass er weiß ist. Er hat auf jeden Fall eine rasierte Glatze und einen ganz mächtigen Schnäuzer. Der sieht halt wirklich vom Style her aus, als würde er direkt aus dem Barrio kommen. Hat aber Mitte der 2000er da halt alle komplett in Blau und Flanell und Gangsigns und Cribwalking und all sowas in Schweinfurt gemacht. Und ich frage mich immer, ist der halt extremst real und lebt das? Oder ist der extremst Banane und versucht das?
Also, es ist in der Tat so, bei uns gab es definitiv auch ganz viele, weil es eben super viele Bases gab. Es gab so die besten Clubs waren in Nürnberg, die sind aus Frankfurt, aus Stuttgart, von überall sind die angereist, um bei uns auszugehen, in der Nürnberger Gegend. Und eben so die Generation von meinem Bruder wurde halt richtig von denen beeinflusst, eben sprich unser Teflon, der denkt bis heute irgendwie, er kommt eigentlich aus LA. Und also. Ich habe gerade noch die Kurve bekommen, aber also ein paar sind da definitiv auch hängen geblieben drauf. Und aber es, weißt du, wir waren ja eben so dazwischen gehangen, weil mit der Türkei hatten wir halt auch nicht mehr so viel zu tun. Und wenn deine Eltern nicht so religiös sind und dir das nicht so, dir da nicht so diesen Halt geben können, dann sucht man eben überall, ne? Und
Ja.
eben bei mir war es eben ganz klar die afroamerikanische Kultur. Ich habe dann irgendwie mit 15 angefangen, irgendwie, keine Ahnung, Malcolm X zu lesen und Onkel Toms Hütte und Schieß mich tot, weil das einfach schon so und einfach, weil das auch da die Underdogs waren und wir waren eben hier die Underdogs und dadurch hat man da Parallelen gesucht. Und eigentlich, ja, verrückt jetzt im Nachhinein, wo ich mir manchmal denke, da teilweise weiß ich echt mehr über die afroamerikanische Geschichte als über meine eigene.
Es geht mir da aber tatsächlich ähnlich. Aber
Ja, ne?
man braucht halt, oder man braucht halt immer irgendwas, womit man sich identifizieren kann. Und wenn einem nichts gegeben ist, oder man halt nicht so den Background hat. Ich meine, ich bin in einer Kleinstadt als Südamerikaner aufgewachsen und so und kannte die ersten, weiß ich nicht, 20, 22 Jahre halt überhaupt keinen. Und natürlich waren aber CDs und Filme immer zur Hand. Und wenn dann nur in einem, ich meine, alleine, gut, ich habe jetzt keine Bandenkriege angezettelt, aber
Noch nicht.
Blood in, Blood out, so, das
Ja,
ist halt
Old
das
Dog,
Ding,
die
was ich
Old
mir
Dog.
angeguckt habe, um zu sehen, okay, so bin ich, so einer bin ich auch. Ich mache nicht diesen Scheiß, aber so einer bin ich halt auch. Und habe alles aufgesaugt, was es da gab, sei es Mr. Cartoon-Grafiken, alles, was Esteban Oriol gemacht hat, so. Man hat sich halt dann seine Identität eben hergezogen. Und das Interessante oder das Schöne ist ja eigentlich eben, wenn du deine Identität selber bestimmst mit verschiedenen Einflüssen und gar nicht nur das nimmst, was dir halt vorgesetzt wird. Und deswegen ist Hip-Hop auch das Tollste der Welt.
Absolut.
Apropos Hip-Hop, du hast ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass du auch mal die Agro-J da warst. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Also, was hast du genau bei Agro Berlin gemacht und von wann bis wann war das?
Bei Agro Berlin war ich von 2004 bis 2005, 2006 und habe ursprünglich angefangen als die Assistentin von Speiche und habe mich dann relativ schnell in das ganze Merch eingefuchst und habe den ganzen Merch produziert. Also ich habe den
Ach,
Schal
krass.
gemacht, ich habe den Sitz gemacht.
Das Handtuch auch?
Nee, das Handtuch habe ich nicht gemacht, das hatten sie vorher schon gemacht.
Ja.
Ja, das war da schon in der Produktion. Aber und dann habe ich angefangen, Online-Marketing zu machen, was ich ja heute auch teilweise mache. Und das ist auch richtig funny, weil Online-Marketing bestand damals. Also es gab genau fünf Subkulturseiten. Das war dann eine Skate-Seite, eine BMXer-Seite, eine Schieß-mich-tot-Seite. Und mit denen habe ich dann immer Deals gemacht, dass sie fünf Flair-CDs verlosen können gegen eine Bannerschaltung. Also so sah mein Online-Marketing aus, dass ich immer Bannerschaltungen gegen Gewinne irgendwie eingetütet habe.
Sebi, würdest du auf den Deal auch eingehen?
Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen. Das klingt
Ich
auch
auch.
nach einem Traumjob.
Ja, es war natürlich eine super wilde Zeit. Ich bin zu dem Job gekommen durch DJ World, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet war damals schon, mit dem ich später ja auch den Laden gemacht habe, das Atlas Pancakes. Und der hat mich da irgendwann angerufen. Aber vielleicht sollte ich vorher noch mal ganz kurz, glaube ich, es wäre wichtig zu sagen, wie ich von Nürnberg nach Berlin gekommen bin.
Ja.
Weil da ist nämlich, ja, da ist nämlich eine Person noch mal aufgetaucht, die relativ wichtig ist auch für den weiteren Werdegang, weil ich war dann in Nürnberg, habe dann eben diese Radioshow moderiert, habe die dann auch später übernommen, weil eben der DJ Madspin damals dann zu Viva gegangen ist, zu Freestyle damals noch.
Ah, krass.
Und hat da als Redakteur gearbeitet und dann habe ich eben die Show weiter übernommen, habe die dann gemacht und dann habe ich nebenbei noch gekellnert in so einem Laden am Hauptbahnhof, was einer der ersten Cafés war mit ganz viel Kaffeeschaum und so, damals so, die ersten Latte Macchiatos. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die 10 Jahre älter ist als ich, das ist meine Mentorin und die ist Sportswear-Designerin. Die war damals, hatte sie gerade aufgehört, bei Puma zu arbeiten. Und die hat mich da gefunden. Und irgendwie hat es geklickt mit uns. Und von der habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und mit der habe ich auch angefangen, wieder nach Berlin zu fahren. Dann waren wir im Kurvenstar. Da habe ich Dijo kennengelernt. Also die ganzen ersten Leute, mit denen ich auch heute noch befreundet bin. Und von ihr habe ich auch ganz, ganz viel in Sachen Fashion gelernt. Weil das ist ja immer so der Link, den man nicht so ganz bekommt. So wie passt das zusammen? Wie springt man da? Und für sie war ganz klar, ich muss nach Berlin, weil Nürnberg ist zu klein. Weil ich hatte ja dann irgendwie nach einem Jahr auch irgendwie alles erreicht, was man in Nürnberg erreichen kann. Und dann war mir auch echt langweilig und die 20 Leute kannte man dann auch. Und dann hat sie gesagt, nee, Jed, also du musst nach Berlin. Ich so, na gut, warum nicht? Ja, ich habe eine Freundin, die will hier ein Praktikum machen bei Puma. Tausch doch einfach mal Wohnungen für ein halbes Jahr. Du kannst dann ein bisschen Kommerzradio mal ausprobieren. Dann habe ich so ein Praktikum gemacht bei RTL Radio. Und es war ganz, ganz fürchterlich, aber ich bin in Berlin geblieben. Und dann meinte sie irgendwann mal zu mir, ja, und jetzt gehen wir mal zu Bread and Butter.
So. Was dann macht deine Freundin heute?
Heute macht sie Holistic Design, würde ich das nennen. Sie ist eine Artdirektorin, die das sehr holistisch angeht. Also sie hat zum Beispiel eben damals auch mein Logo gemacht für Atlas Pancakes, das ist auf einem Schutzsymbol aufgebaut. Sie macht so Analysen, Farbanalysen, dann beschäftigt sie sich ganz viel mit so Färbetechniken aus Natur, also aus Blüten, aus Gräsern etc. Und ist da sehr, sehr spirituell unterwegs und das war eben auch ein bisschen der Link, den wir damals schon hatten. Dass wir eben diese sehr poppige Seite haben, beide Subkultur und Fashion, aber eben auch diesen spirituellen Link. Und genau, und die hat mich damals zu meiner ersten Bread and Butter gebracht. Dann bin ich da rumgelaufen, fand das auch alles ganz, ganz spannend. Hab dann einen Typen kennengelernt, und der mir seine Karte gegeben hat. Ich habe den Typen dann ein halbes Jahr später angerufen. Der hat mich natürlich angebaggert. Dann habe ich gesagt, du bist gar nicht mein Typ, aber ich bräuchte einen Job. Und er war zufälligerweise der Bereichsleiter für Puma Berlin und Ostdeutschland. Mhm. Also zack war ich Vertreter. Und war dann erstmal eben Vertreter für Puma und der hatte eben noch andere Marken wie Ringspun, Criminal und die anderen habe ich schon wieder vergessen. Und dann habe ich für den eben gearbeitet ein Jahr lang und der hatte dann auch den ersten Store, weil es gab ja auch keine Monolabel-Store, es gab keinen Puma-Store, es gab keinen Nike-Store, sowas gab es zu der Zeit nicht. Dann hat er einfach in der Oranienburger Straße einen Laden aufgemacht und da standen aber nur Puma-Schuhe drin. Mhm. Und dann war ich da auch immer zwei Tage die Woche, habe ich dann auch verkauft, um einfach zu sehen, eben in welche Richtung es geht. Und ansonsten habe ich die Ordern geschrieben mit den Läden. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Einstieg in die Fashion Welt, würde ich sagen. Der wollte mich aber nicht gut bezahlen. Also habe ich gesagt, okay, muss ich mir einen anderen Job suchen. Dann war ich bei Universal, allerdings nur als so studentische Aushilfe. Aber ich habe ja nicht studiert und war ja kein Student. Das heißt, den Job so konnte ich auch nicht weitermachen. Dann kam auf einmal der Anruf von DJ World. Sag mal, was hattest du noch mal gelernt? Was war deine Ausbildung? Sag ich so, Industriekaufer. Ja, kannst du das denn noch? Ich so, ja, ja. ich glaube schon. Also, ja, willst du zu Agro kommen? Ich so, ich weiß nicht. So, und er so, na komm, hörst dir mal an. Ich so, na gut, ich komme vorbei. Und dann fand ich den Speicher so nett, dass ich gesagt habe, na klar, ich steige jetzt einfach mal ein und guck mir das an. Ich hatte, was aber keiner weiß, das habe ich auch noch nie erzählt.
Das wissen es bald 6 Millionen Leute.
dass ich vorher natürlich die Jungs da schon mal so im Vorbeigehen getroffen hatte hier und da. Und ich kann mich noch an eine besagte Nacht erinnern, wo ich irgendwie aus dem Club kam mit einer Freundin und die uns dann so ganz wild, komisch so hinterhergebrüllt hatten. Und dann war ich so, okay, mag ich nicht. So. Und die Mucke ist eh nicht so mein Ding. So, Savage hab ich gefeiert, aber irgendwie fand ich das alles ein bisschen, war ich zu underground für. Und aber dann saß ich auf einmal in dem Büro und es war eine komplett andere Ausgangssituation als bei Universal, weil bei Universal war es so, dass ich hatte überall Gästeliste, ich habe nur eine E-Mail geschrieben, überall gingen die Türen auf, so man war wie so ein kleiner Popstar, sag ich mal. Und bei Agro wollte keiner mit dir reden, weil damals, zu der Zeit, waren wir ja nicht besonders beliebt. Die ersten, die independent waren, die ganze Industrie hat uns gehatet, die Medien wollten nicht mit uns sprechen, beziehungsweise haben dann ja auch echt nicht gut berichtet, dann diese ganzen Indizierungsverfahren und so, also das Image war ja highly schlecht damals von uns. Aber dadurch, dass man alle zusammen sehr, sehr viel gearbeitet hat und dann ich natürlich auch alle kennengelernt habe und jeder einzelne von denen ja super sweet ist, hat man dann auch so ein wie gegen den Rest der Welt Attitude entwickelt, die ich ja eh kannte, weil diese Ignoranz musste ich ja durch Hip-Hop und ich sein eh entwickeln, weil ich meine, ich hab deinen Artikel gelesen im Title Mag, Kaiser.
Oh, danke.
Und ja, super gut und ich musste mir fast eine Träne verdrücken, weil das hat mich auch echt ein bisschen getoucht. So.
Das haben mir schon mehrere Leute gesagt und das finde ich richtig, richtig krass. Also vielen, vielen Dank dafür.
Schick mal.
Ja, absolut. Bitte auschecken. Title Max, super Artikel von Kaiser. Und na, die Sache ist halt die, wir mussten lernen, ganz, ganz viele Sachen nicht so an uns rankommen zu lassen. Und eben diese einfach ignorant zu sein. Ich glaube, ignorant ist das richtige Wort. Und ich glaube, ich würde sagen, ich bin auch bis heute noch sehr heilig ignorant. Und das auch gern. Hier und da mal. So. Weil grundsätzlich habe ich von niemandem Respekt. So. Der muss mir erstmal gezeigt werden. So. Indem du im besten Fall natürlich, indem du einfach ein netter und guter Mensch bist. So. ja. Aber shit, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, ne? Dadurch war ich im Agro.
Komplett faszinierend, so ich könnte dir stundenlang zuhören.
Oh, sweet. Nee, also dann waren wir bei Agro und dann war ich natürlich dann drin und dann saß ich auch bis 11 Uhr nachts, ne? Auf einmal. War zwar super schlecht bezahlt, aber saß dann da und habe alles gegeben. Und was ich, wenn wir jetzt den Link wieder zum Fashion machen, muss ich sagen, Flair, Flair, Flair.
Flair.
Das Flair. Motto dieses Podcasts.
Mann, dieser Junge, ne? Also ich muss echt sagen, und ich kenne inzwischen ja, wie viele Rapper habe ich kennengelernt in der Zwischenzeit? Sind es 400? I don't know. So, aber keiner hatte einfach den Riecher wie er. Er hat damals schon, keine Ahnung, ich bin ins Office gekommen und hatte damals noch so High-Top-Nikes so mit Lasergravur. So, und ich war total stolz auf die Dinger. Und Flair guckt mich an und sagt so, Jada, du brauchst Air Max. Ey, und ich muss sagen, 3 Jahre später war ich so, der Junge hatte recht. Der Junge hatte recht, weil als ich meinen ersten Air Max dann anhatte, den Einser, dann war ich einfach nur noch glücklich. Ne? So dieses Feeling vom Fußbett, so dass ich glaube, diesen Flash werde ich nie mehr wieder haben. Na gut, der Boost hat den nochmal in mir ausgelöst, aber ansonsten glaube ich.
Ich finde ja auch tatsächlich, also ich möchte jetzt auch niemanden beleidigen oder so, aber gibt es abgesehen von Flair irgendwelche Rapper in Deutschland, die so lange schon dabei sind, ohne musikalisch irgendwie peinlich geworden zu sein? Ich bin großer Fan von Flairs Musik, also wirklich. Ich höre mir alles, wenn es neu rauskommt, liebend gerne an, freue mich darüber. Aber die Leute werfen dem ja immer vor, er würde irgendwelche Ami-Sachen kopieren oder sowas, wobei man
Machen alle.
Aber auch schon immer.
Aber Kaiser, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Sebi, das ist ja schon immer passiert. Es wurde ja schon immer 1:1 kopiert. Weißt du, wir tun so, als wäre das jetzt ein neues Phänomen, nur weil jetzt der liebe Klo da alles aufdeckt. Nee. Also, das war ja schon immer ein Problem. Nur, wir haben es früher einfach nicht mitbekommen.
Ja,
weil wir den,
oder was heißt, wir
den
haben sie
Zugang nicht
mitbekommen,
hatten.
oder wir waren uns dessen bewusst. Ich meine, so jemand wie Savage oder die Leute aus seinem Umfeld, die haben ja auch immer raushängen lassen, dass die so komplett geistesgestörten LA Underground hören, der halt fast unhörbar ist und deswegen auch so über die Beats holpern. Aber wir wussten halt damals, dass Hip-Hop bedeutet, Sachen zu nehmen und die halt für sich zu interpretieren. Ich glaube, das Problem heutzutage ist ja eh, dass alle Leute bei Social Media sind und da kann auch mal Dieter Durchschnitt eine große Fresse gegenüber Flair haben und ihn markieren und sich dann geil fühlen. Weißt du, was ich meine? So
Oder wenn
jemand,
mal
der
jemand das
selber.
gleiche Sample nutzt wie jemand anders, dann so, boah, der hat von dem und dem kopiert, dabei haben die ein Sample von vor 50 Jahren hergenommen, was schon 6 Milliarden Rapper mal hatten.
Ja, ganz genau. Und diese Leute, die heutzutage, es sind heutzutage eh so, die sind Zuschauer, weißt du? Du machst dir dein Social Media Profil und dann bist du Zuschauer, kannst aber auch durch irgendwelche Ads, Flair und so weiter daran teilnehmen, meinst du? Und deswegen haben die Leute eine große Fresse und regen sich halt über sowas auf. Klar, wenn man sich solche Seiten anguckt, wie hier Deutschrap ist fresher denn je, es ist schon echt sehr, sehr hart, wie hart manche Leute biten. Aber es ist nichts Neues und es ist auch nicht generell immer biten, meiner Meinung nach. So, das ist halt, wie du es samplen. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ist ein interessanter Punkt, weil jetzt diese Lelele-Kultur, ne, die sehen wir ja als sehr negativ an. Ich finde die ja sehr positiv, weil diese Jungs geschafft haben, was vorher keiner geschafft hat. Weil was hören wir bei den Franzosen, wenn wir gerade Rap hören? Wir wollen, weißt du, wir wollen die Maghrebs hören. Wir wollen die Farbigen hören. Wir wollen die hören, die auf der Straße, wir wollen den Untergrund hören. Und von außen gesehen haben diese Jungs mit dieser Fusion aus diesem Orientalischen und dem Rap eigentlich was ganz Neues geschaffen. So. Und ich bin auch der Meinung, dass eigentlich noch nie, also das ist ja nicht wirklich Rap, ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Ich würde es jetzt mal in den Rahmen Hip-Hop packen. Im Rahmen von Hip-Hop war es ja auch noch nie so positiv. Weil zu welcher Zeit hast du so viele Liebeslieder gehört wie jetzt?
Nee, früher war Rap, muss halt um Rap gehen. Und wenn du nicht Rap über Rap machst, dann kommen die Westberliner und machen einen Song gegen dich, weil du nicht über Rap rappst. Ist eine Tatsache.
Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Dass das eigentlich ein Exportschlager ist, den wir gar nicht so, den wir eigentlich haten und total cringig finden, aber die ein Ami richtig geil findet. Weil für dem sein Ohr ist das was ganz Neues. So. Und teilweise eben auch die Franzosen sich damit sehr gut identifizieren können, weil die eben diese gerade orientalischen Einflüsse total feiern. Ich meine, was dieser Mero und aber auch der Karma geschafft haben, Enno war auch vorher dabei, in der Türkei, die Kids lernen Deutsch.
Okay,
Also
crazy.
die haben,
Das
also diese Generation hat viel mehr gemacht für das Zusammenrücken, sage ich mal, zwischen der Türkei und Deutschland, als es uns bewusst ist. Und darum hate ich das auch nicht. Darum, also ich höre mir auch nicht alles an, ich kann mir das auch gar nicht geben, so, aber ich kann mir auch keine Modus Mio geben, so. Ich bin da halt einfach ein bisschen raus jetzt langsam, so. Aber es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, wir sollten da ein bisschen dankbarer sein. So.
Man will ja auch nicht so ein Stinker sein, der immer sagt, ja, früher war alles geiler, da hat es noch Inhalte. Weil als unsere Eltern gesagt haben, was ihr euch da anhört, ist Müll, wollten wir das ja auch nicht hören.
Eben.
Ja,
Eben.
eben. Und das Ding ist beispielsweise so, wenn man bedenkt, wann Deutschrap richtig erfolgreich wurde. Klar, wir haben vorhin schon von Fantastisch 4 gesprochen, aber meiner Meinung nach wurde es richtig erfolgreich, als Savas sich seinen ersten Lexus gekauft hat. Denn dieser Mann hat es auch raushängen lassen, dass er ein Lexus hat, das in jedem Song erwähnt ist, in seinen Videos mit dem Lexus rumgefahren. Und das hat man halt so gemacht. Das hat man halt so gemacht im Hip-Hop, weil man gezeigt hat, was man erreicht hat. So, und da gab es dann halt natürlich auch schon die ersten Hater. Und wenn man heutzutage, wie gesagt, du hast gerade von der Lelele-Kultur gesprochen, ich bin mir dessen allen bewusst, was es gibt. Ich weiß, was es für Künstler gibt. Ich höre es persönlich halt nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, oder ich bin mir sehr sicher, dass all diese Künstler, die heutzutage Millionen Streams haben und die irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19 oder so sind, die werden damals Poster zu Hause gehabt haben, wahrscheinlich außer Bravo Hip Hop, diesem ganz großartigen Magazin, das es gab, von Savage mit seinem Lexus oder von Bushido oder so, weil das die ersten waren, die richtig durchgestartet sind, die mit ihrer Sache Geld verdient haben. Und sorry, ich hab dich was? Ich hab dich unterbrochen.
Entschuldigung, jetzt war ich dabei, dich zu unterbrechen.
Nein, nein, unterbrich mich gerne.
Du hast mich vorhin gefragt, ich meine, wen kenne ich denn noch außer Flair, der so survived hat auf einem hohen Qualitätslevel, sag ich mal. Und das ist ganz klar Savage für mich.
Durchgeht alles, was er musikalisch gemacht hat?
Ja. Ist immer in einer ganz, ganz hohen Qualität, was er abliefert. Jeder der Songs. Guck dir mal allein schon die Auswahl seiner Feature-Gäste. Ich finde, also man merkt es auch immer, mit wem er zusammenarbeitet. Gerade die Mädels, mit denen er zusammenarbeitet, finde ich großartig. Da ist also er hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Und er ist immer noch der beste Battle-Rapper, neben ein paar anderen natürlich. Aber also für mich persönlich ist er immer noch die Top 3.
Ja, definitiv. King of Rap für immer,
das stimmt. Ja. Und aber auch ohne dass peinlich wird, weißt du? Weil ohne, dass es ein Kinderrap ist, ohne, dass er versucht hat, sich zu kommerzialisieren, also und sich komplett wegentwickelt hat von sich.
Okay, lassen wir zählen. Also Flair und Savage.
Ja. Also so, die mir so spontan einfallen. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die echt geblieben sind, die sind aber jetzt nicht im Mainstream irgendwie groß. Ja.
Das auf jeden Fall.
Kommt jetzt eigentlich das neue West-Berlin-Maskulin-Album irgendwann? Irgendwann wurde sowas. Doch da mal was. Auf Twitter hat doch Taktus mal was geschrieben, glaube ich.
Da habe ich noch nichts von gehört.
Ist auch schon wieder ein Jahr oder so her.
Ach so. Obwohl, ja. Takti, glaube ich, macht noch mal was, ne?
Ja.
Der hat ja bei mir gearbeitet kurz mal.
Wo?
Nein, im Atlas Pancakes.
Ach, hat krass. Pancakes gemacht. Erzähl erst mal ganz kurz von vornherein, was genau ist Atlas Pancakes?
Atlas Pancakes war ein Ort, den ich und der DJ World damals geschaffen haben. Ursprünglich eigentlich gedacht als eine Base, weil es kam halt so, dass ich war ja eben dann zwischendurch dann bei der Bread & Butter nach Agro Berlin. Und als dann Bread & Butter vorbei war, war ich in Barcelona für ein halbes Jahr und habe dann eben diese Outer Space gemacht und die Formaganda und hier diese Sneaker-Ausstellung und kam dann zurück nach Berlin und niemand wusste, dass ich wieder da bin, weil ich einfach auch nicht mehr ausgegangen bin. Und alle waren so, jeden, den ich getroffen habe, war so, du bist so in Barcelona? Sag ich so, nee, ich bin schon ewig wieder da. Also habe ich immer zum Andrew gesagt, so DJ World, ich brauche einen Space, ein physischer Space muss her. Und da ich damals auch sehr viel mit so Kunst gemacht habe, habe ich gedacht, oh, das passt doch ganz gut, machen wir ein bisschen Mucke, ein bisschen Kunst. Dann bin ich irgendwann mal durch Zufall, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin relativ spirituell, also ich würde mich als spirituell bezeichnen und gehe halt sehr, versuche sehr dem Flow meines Lebens zu folgen, sage ich mal, und sehr auf so Zeichen zu achten. Und irgendwann fahre ich von meinem Mann aus Charlottenburg da nach Hause, da waren wir noch nicht verheiratet, und sehe in Kreuzberg so ein Schild zu vermieten an dem Laden. Ich habe ihn sofort angerufen und habe gesagt, Andrew, ich habe einen Laden gefunden. Und er so, ja, und? Ich so, wir treffen uns morgen früh um 9 Uhr auf einen Kaffee und gucken uns das Ding an. Er so, nee. Ich so, doch. Ich so, komm, sei mal nicht so. Sei mal nicht so, wir gehen nur auf einen Kaffee. Zack, bum, bang, standen wir am nächsten Morgen in dem Laden drin. In dem Laden drin und 100 andere Leute haben den auch noch besichtigt. Und dann rede ich so mit diesem Makler und sagt so, oh ja, und so ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik. Dann sagt er so, nee, Musik geht hier nicht wegen Lärm. Sag ich so, Pancakes. Wir machen Pancakes. Und du neben mir so, du bist verrückt. Ich so, ja, wir machen Pancakes. Pancakes und Kunst, passt doch super zusammen. So, und dann sagt er so, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann habe ich zu Andrew nur gesagt, so, willst du den Laden haben? Hast du Bock drauf? Wollen wir was machen? Wollen wir es nicht machen? Er so, ja, aber wir kriegen den nicht. Ich so, doch, wir gehen jetzt nach Hause und schreiben ein Konzept. So, und dann sind wir wirklich nach Hause gegangen zu mir und ich habe so versucht, ich konnte damals gar nichts mit PowerPoint und so, versucht da irgendwie ein Konzept zusammenzustellen und meinte zu ihm, ich brauche noch ein Pancake-Foto, weil der hat immer Pancakes gemacht für mich, klar. Und dann sagt er so, warte mal, du hast doch mal was gepostet. Ich habe so einen Tumblr-Blog gehabt früher, weil so als
Gibt's den noch?
Ja, ich glaube, der ist noch online.
Oh, geil. Musst du mir bei Gelegenheit schicken, dann schicke ich dir auch meinen alten Tumblr, für den ich das Passwort vergessen habe.
Oh mein Gott, ja,
fairer schicke Tausch.
Ich auf jeden Fall später.
Ich biete dann, euch einen Banner gegen 5 Flair-CDs.
Ich muss mal gucken, ob ich hier noch Ernex Music noch rumliegen habe irgendwo. Ein paar Sachen habe ich hier aufgehoben, also den Schal habe ich auf jeden Fall noch. Okay. Und warte mal, und dann, wie ging denn das weiter? Genau, und dann sagt er eben so, ich habe dir doch mal Pancakes gemacht und du hast gepostet. Sag ich so, ja, stimmt, hast du recht, dann scroll ich meine Pinnwand runter und es war exakt dasselbe Datum. Es war irgendwie der 18. Januar, genau ein Jahr vorher. Und ich war so, wow, okay. Dann habe ich das Ding abgeschickt und habe in der Nacht geträumt, dass ich ein Haus anmiete, was 2000 Euro Miete kostet und ich überlege, wie viele Freunde muss ich einladen, damit ich mir das leisten kann. Also das war für mich so, dass ich bin aufgestanden, war total durcheinander und zack hatte ich auf einmal den Typen am Apparat, der den Laden vermietet hat und der zu mir meinte, ja, wir können ja gleich nochmal reden, irgendwie fand ich euch gut. Ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt einen Laden. Und dann habe ich Andrew angerufen und meinte so, warte mal, wir müssen erstmal gucken, vielleicht, weil ich hatte mich ja null informiert. So, das war ja wirklich aus einer spontanen Aktion heraus, hatte ich jetzt schon fast einen Laden. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe auf Immobilien-Scout geguckt, was gibt's denn da noch, wo liegen wir denn eigentlich? Und dann habe ich den Laden in der Forsterstraße entdeckt. Und in der Forsterstraße ist es so, da gibt's ein Gebäude mit Studios und in den Studios waren damals Seed, Materia, eben die Beethovens, also eigentlich alle, ne? Auch hier so Rosenstolz und so, die hatten da alle in diesem Gebäude ihre Studios und der Laden war direkt davor. Da habe ich gedacht, ah super, das ist ja unser natürliches Umfeld, ne? Wir kannten ja eh alle so. Und da meinte ich, perfekt, machen wir doch für die Pancakes. Und dann wurde das aber eher so ein kreativer Spielplatz, würde ich sagen. Mhm. Also tagsüber haben wir Pancakes gemacht, abends gab es dann, je nachdem, also mit Didio zusammen haben wir dann Sketch Circle gegründet, dann waren jeden Mittwoch die Writer da und haben gemalt, Didio hat aufgelegt, dann habe ich da mit Kenji und Andrew Sample Science gegründet, die Veranstaltung gibt es heute noch, da wird sich einmal im Monat getroffen und da werden physisch Beats gemacht.
Okay, geil.
So, ja, also die Ideen stammten halt von vorher, weil ich vorher Secret Wars gemacht hatte in Berlin und dann später ja Vector Lounge auch das Konzept da so ein bisschen weiterentwickelt hatte.
Was war Secret Wars?
Secret Wars war ein Konzept von so Engländern, die Writer durch ganz Europa geschickt haben in Teams, die gegeneinander live gemalt haben. Mhm. Also sprich, ich war Team Berlin mit 5 Malern. Wir sind dann nach Lissabon geflogen, sind dann gegen ein Team da vor Ort mit den besten Malern gegen die angetreten an so großen Wänden. Es gibt auch noch, ich habe damals auch Videos gedreht. Also es war auch unüblich, dass man damals zu Events Videos gedreht hat. Die Videos zeige ich dir mal. Irgendwann. Ja. Ich schick sie dir nochmal zu. Und genau, da sind wir dann eben durch ganz Europa gereist, immer mit als Team und haben dann sind dann gegen andere Teams angetreten. Und das Konzept habe ich dann später weiterentwickelt zu Vector Lounge, wo dann jeweils physische Events in 2 Städten gleichzeitig waren und Grafiker an Wacom-Boards gegeneinander angetreten sind. Mhm. Und da ist dann auch New Era eingestiegen, da hatte ich dann auch so ein bisschen Kohle, das haben wir dann so 1,5 Jahre gemacht und dann ist mir die Kohle ausgegangen und dann musste ich eben wieder arbeiten und dann kam erst dieses ganze eben Atlas Pancakes dazu. Und ja, diese Producer-Sessions, die gibt's immer noch, einmal im Monat, da kann auch jeder mitmachen. Also wenn ihr Bock habt, checkt Sample Science aus. Auch Didio müsst ihr auf jeden Fall auschecken. Ab und zu macht er auch nochmal einen Sketch-Circle, wo man seine Legenden treffen kann. Also da waren natürlich alle, ne? Und auch, was für mich natürlich auch großartig war, weil ich liebe Graffiti schon mein ganzes Leben. Ich komme ja auch noch aus der Generation, wir haben ja alles mal probiert, ne? Jeder von uns stand mal an irgendwie an der Wand mit einer Sprühdose. Jeder von uns hat mal getanzt. Jeder von uns oder es zumindest versucht, hat mal versucht, ein bisschen aufzulegen. Also so, wir sind schon so alle Disziplinen da so ein bisschen durchgerauscht.
Hast du alle Disziplinen durch, Sebi?
Nee. Du?
Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja schon ein bisschen älter.
Welche fehlen denn noch? Die können wir in den nächsten Angriff nehmen.
Alle.
Ich hab dich schon breaken sehen und ich weiß, dass du den Wurm kannst. Ich weiß, dass du den Wurm auf jeden Fall
mit YouTube-Tutorials mal zu Gaudi beigebracht.
Ich kann abblocken, da können wir was draus machen.
Sonst habe ich keine Disziplin durch.
Du hast niemals gerappt? Es gibt nicht einen Song von dir? Du hast aber mal Texte geschrieben.
Nope.
Krank.
Ich bin Skateboard gefahren.
Aber eine Dose hast du auch noch nicht in der Hand. Aber okay, ja gut, Skateboard ist ja...
Das ist ja keine Disziplin.
Nee.
Also nicht offiziell.
Aber,
und ich habe Klamotten gekauft.
Ja gut, da warst du der Zeit ganz weit voraus. Da warst du schon in der heutigen Zeit, in der du dir deine Subkultur einfach anziehst und dann ist gut.
Ja.
Naja, wir hatten dich unterbrochen, sorry.
Ja, kein Problem. Also das war einfach so ein kreativer Spielplatz, würde ich sagen. Ne? Wir hatten dann auch so ein Hinterzimmer und da wurde dann kräftig gebufft und oder gehotboxt, wie man heutzutage sagt.
Gebufft habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört. Wirklich aus meiner Jugend, ey.
Ja, und es waren natürlich total verrückte Sachen, was da passiert sind. Ne? Also eben, wie gesagt, eben so Martin war jeden Tag da, irgendwie Sigi war da, Bobby hat da Videos gedreht. Dann eben Taktus war eine Zeit lang in der Küche, bis er das Rezept hatte von den Pancakes. Dann hatte er auf einmal Rückenschmerzen. Dann Nura hat gearbeitet bei mir. So Larry wollte gerne arbeiten, aber die war damals schon erfolgreich. Das haben wir zeitlich irgendwie nicht hingekriegt. Dann irgendwann, weiß ich noch, kam ich mal rein. Dann saß dann Curse da, den haben wir alle gar nicht erkannt. So, weil der dann irgendwie schon den Switch zum Hipster, sag ich mal, gemacht hatte. Also ja. Es war eine crazy, crazy Zeit, ne? Und in dem Zusammenhang natürlich auch eben dann die Esteban-Ausstellung, dass er kam, er hat unser Teamfoto geschossen, so.
Stimmt, du hast Esteban Oriol getroffen, ne?
Ja, war eine große Ehre für mich. Ich bin natürlich auch mit diesem LA-Bild aufgewachsen, eben Blood in, Blood Out war auch einer der Filme, die mich beeindruckt haben. Ich bin heute noch verliebt in den Junkie, so.
In Cruz.
Ja. Ja, also einfach war...
Wann immer es mal wieder in mir durchkommt, dass ich den verrückten Schritt mache und mir mal wieder die Haare abrasiere, dann mache ich das meistens, nachdem ich mal wieder Blood in, Blood Out gesehen habe. Denn da am Schluss, nachdem Cruz sein Leben wieder ein bisschen auf die Reihe bekommen hat, hat er ja auch so kurz rasierte Haare, als er da am Schluss da im LA River das Mural den beiden anderen zeigt. Nicht ja, den beiden anderen, Niklos, ja im Knast. Ja, so lange Haare hatte ich noch nie. Das ist leider nichts für mich. Und da ist es immer einfach gewesen, okay, der sieht gut aus, jetzt versuche ich es auch. Okay, jetzt ist mein Leben für 6 Monate gefickt, weil ich total scheiße aussehe.
Aber du hast doch mehr Locken als wir.
Ja, trotzdem. Aber hätte ich so guten Bartwuchs wie der, dann könnte ich das auch tragen. Aber obwohl wir alle Südamerikaner sind, ich und die Herren in dem Film, bin ich Nachkomme von Indianern und deswegen habe ich keinen Bartwuchs. Und deswegen sehe ich mit kurzen Haaren aus wie eine Kugel. Aber
ein Quechua.
Ganz genau. Die Dame versteht mich. Als du damals bei der Breton, was ist mit dir los?
Bist du ohnmächtig? Wieso die Kugel? Du schaust toll aus mit kurzen Haaren.
Dankeschön. Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Als du damals bei der Breton Butter gearbeitet hast, nämlich, ne? Was waren da, von wann bis wann war das? Die Breton Butter gab es bis 2013?
Echt so lang? Nee.
Ich weiß es gerade nicht.
Also, obwohl, doch, kann ich sagen.
In 12, Berlin 13? War die letzte 13.
Die war doch dann uncool, oder?
Stimmt, ja. Vielleicht
wurde die nicht von irgendjemandem uncoolen gekauft?
Die gab's.
Nee, du meinst dann später Zalando, die Zalando-Nummer, ne?
Ja, das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so. Ja, das war
gegen Flair-CDs getauscht wurde die, glaube ich.
Nee, also zu Bread and Butter... Also ich habe da gearbeitet 2007 bis 2009 und habe angefangen als Assistant für die Sport and Street Area und hatte da eben noch das Glück, ich habe genau irgendwie ein halbes Jahr noch eben gehabt mit Steven Vogel und damals...
Ach, er hat damals auch dort gearbeitet?
Mhm.
Das wusste ich nicht.
Mhm. Genau, und Katharina Kemmler, ne? So Rest in Paradise, die Gründerin von Kemmler und Kemmler, auch eine sehr erfolgreiche Agentur in Berlin. Und ja, genau, da habe ich dann angefangen, 2008, genau, und wurde schon so als dieses Hip-Hop-Element da auch reingebracht, ne? Und
Bread and Butter war damals ja auch riesig. Wie viele verschiedene, da gab es ja auch so viele verschiedene Areas auf jeden Fall.
Ja. Also es war so, dass, glaube ich, damals eingestiegen bin mit der, war das die erste oder die zweite in Barcelona? Und dann habe ich auch relativ schnell eben den Bereich übernommen und den auch vergrößert. Und aber wir waren immer zu zweit, muss man sagen, ne? Weil es war ja ein Stockwerk, das war so ein Parkhaus mit 7 Stockwerken. Also über crazy. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kunden ich hatte, es war so viel. Und genau, und da habe ich mich eben um diese ganzen Hip-Hop-Sportmarken, dann eben auch die ersten Streetwear-Marken, die da waren, habe ich mich um die gekümmert, ne?
Was
Und die ganze.
waren in deiner Area die Marken, die den größten Stand hatten?
Ja, es waren schon die Reeboks und so, ne? Also so, also das Comeback von Reebok, sag ich mal, weil wir hatten innerhalb dieses Parkhauses war unten in der Mitte war eine Riesenfläche von, ich glaube, circa 300 Quadratmeter. Und das war so ein bisschen die Pole Position, weil du von jedem Stockwerk runtergucken konntest. Und die Streetwear-Brands waren eigentlich immer auf den mittleren Leveln. Und oh, drüber und drunter haben wir dann eben immer aufgefüllt, immer versucht, dann ein spannendes Portfolio zu irgendwie zu erstellen, ne? Dass nicht nur die Großen neben den Großen stehen, sondern dass es so ein bisschen spannender wird, wenn man durchläuft. Interessant war zu der Zeit, dass ich erfahren habe, dass jeder automatisch links stehen will, so Eingang links. Das war die Position, die jeder haben wollte, um die sich jeder gestritten hat. Und ja, also daher waren es schon die großen Marken, ne? Also so, die dann auch so Special Areas mal hatten, ne? Also so Nike hatte dann auch mal so eine Special Area zwischen zwei Hallen dann irgendwie, wo du nur schräg reinkamst. Ja, aber es waren schon natürlich nur die, die es sich auch leisten konnten, ne? Also wir hätten natürlich auch andere Anwärter gehabt, denen haben wir es aber nicht verkauft, die Flächen, ne?
Ja,
Also
klar.
da wollten sich schon einige Italiener und Engländer einkaufen, aber das haben wir dann natürlich nicht zugelassen, wegen dem Coolheitsfaktor. War aber eine super, super spannende Zeit. Einfach international so viele Leute mit demselben Mindset irgendwie aufeinandertreffen zu sehen. Und wir hatten natürlich auch mega Budgets. Also so meine Key-Visuals, die hat Jeff Staple gemacht und die Seven Letters Crew. Ne?
Krass.
Also, und die waren auch alle da dann immer. Und das heißt, man hat sich auch immer gefreut, wenn man sich da alle 6 Monate gesehen hat. Und für mich war das ja eine komplett neue Welt. Ich war zwar schon, also ich kannte das ja schon, weil ich ja als Vertreter dann auch immer auf den Ständen war, vorher eben mit Criminal und Schieß mich tot, diesen ganzen Markt. Aber das natürlich dann so zu organisieren und dann wirklich diese ganzen coolen oder angeblich coolen kennenzulernen, war dann natürlich schon eine ganz andere Nummer, ne? Aber ich war auch damals sehr ignorant. Muss ich zugeben. So, man musste mich dann schon auch erstmal überzeugen. So, keine Ahnung, wo diese Attitude herkommt, aber wie war das damals so?
Und musste Esteban Oriol dich auch überzeugen?
Nee, den habe ich gefühlt, Mann. Den hab ich gefühlt. So, es gibt so ein paar Menschen, weißt du, wenn du die kennenlernst, da wird einfach dein Herz warm. Und das ist auf jeden Fall Esteban, da ist mein Herz warm geworden. Ich habe dir schon mal erzählt, dass ich ein kleines Intermezzo mal mit Danny Trejo hatte. So,
Oh, sehr, sehr gut.
Was ist da passiert?
und na, ich habe ihn auf der Magic getroffen. Und Mann, das war
Gibt's die Magic noch?
weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Magic, müsste ich lügen. Die gibt es
Also
bestimmt noch.
Magic war auf jeden Fall damals, erläuter uns die Magic kurz.
Ja, die Magic war eigentlich die Leitmesse für Lifestyle-Marken in Amerika. Und die hat immer in Vegas stattgefunden, in Las Vegas. Crazy, crazy. Und also da waren alle Marken, alle Leute, also und der amerikanische Markt war natürlich einer der wichtigsten. Das heißt, wir sind da immer hingefahren, um zu checken, welche Marken sind da, wen können wir abwerben, wie haben die das aufgebaut und uns gegenseitig zu inspirieren. Und ich habe eben den Trecho getroffen. Und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Und es ist ein Foto entstanden in diesen 5 Minuten. Und wenn man dieses Foto sieht, also wir sehen aus wie frisch verliebt, wir beiden. Einfach,
Ich habe es gesehen, das stimmt.
ey, weil der einfach meine Hand auch so festhält und ich bin einfach auch nur so happy. Es war einfach nur so, als hätten sich so zwei Soulmates wieder getroffen. So ein Feeling war das. Und ich weiß auch noch, dass ich auf jeden Fall die ganze Woche von dem Hai noch gezerrt habe, obwohl ich noch viel wildere Sachen erlebt habe. Ich meine, ich war an 6 Tagen mit 6 verschiedenen Kunden in 6 verschiedenen Stripclubs. So saß ich da auf einmal mit den Brasilianerinnen so. Und ich habe noch nie so viel Drogen gesehen in meinem Leben. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen in meinem Leben. Also es war, ich habe selber auch noch nie so viel Geld verloren. Ich habe natürlich alles alles auf den Kopf gehauen, habe mein Handy verloren, kam an und wusste nicht mehr, wer ich bin, als ich zurück in Berlin war. Also es war eine sehr, sehr verrückte Zeit. Aber so ähnlich war es eben mit Esteban auch, dass, obwohl er ein sehr scheuer Typ ist eigentlich. Er ist jetzt nicht so der offenste auf den ersten Blick, aber trotzdem approachable. Weißt du, was ich meine? Es ist so ganz, ganz komisch. Irgendwie kommt man schon, also er ist ja so humble auch, sehr bodenständig, und auch, wir waren danach noch mit ihm essen. Also es gab eine Ausstellung im Atlas Pancakes, nur kurz als Erklärung für die Zuhörer. Es gab eine Ausstellung und dann, dazu wurde er eben auch eingeladen, und dann waren auch alle da, und wir waren dann im Anschluss eben essen, und also auch ganz viele Gangster waren da, und dann waren wir im Anschluss essen, und es war einfach einer der magischsten Abende, die ich hatte mit ihm. So. Das war ganz, ganz toll. Aber Jeff Staple muss ich natürlich auch nochmal hervorheben. Mit dem hatte ich auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. So, der war eigentlich immer einer meiner Heroes, aber auch wegen dem Hip-Hop-Background. Ne? Man darf ja nicht vergessen, der war ja früher bei Rockers Records und so.
Moment mal, das weiß ich nicht. Ah, Jeff Staple war bei Rockers Records?
Ja, ja.
Was hat der da gemacht? Oder?
Nee, die ganzen Artworks.
Ach, krank, wirklich? Wahnsinn.
Ja, genau. Und darum war er eben schon immer was Besonderes für mich, weil ich wusste, bei ihm war der Hip-Hop-Background genuine. Also der war echt so, ne? Weil ich meinte ja schon vorhin, dass dann immer so eine Schicht dann dazukommt, egal was es ist, die dann alles so verkopft aber der Junge ist echt einfach so. Ja, eine meiner Lieblingsgeschichten mit ihm war auf jeden Fall, ich glaube, es war 2008, da hat er dann irgendwie gedacht, er bringt jetzt irgendwie Tischtennis wieder. Und ich war als Kind in der Bayernliga, also ich habe 4 Jahre lang im Verein gespielt.
Warst du der Bayern-Tischtennis-Liga?
Ja, ich war mit meinem Team so in der Bayernliga, haben wir gespielt, das ist was so die höchste Liga da war. Das heißt, also so, es gibt wenig Sachen, von denen ich wirklich sage, ich kann das. Aber also Tischtennis kann ich. So. Und da hatte er auf einmal eine richtig nice Platte aufgebaut. Und ich war so, wow, okay. Ich wusste gar nicht, dass du into Tischtennis bist. Und er war so, ja, ich liebe Tischtennis und so. Er so, ich werde jetzt hier Turniere machen. Ich so, geil, ich bin dabei. Und dann bin ich dann ab und zu mal vorbeigegangen und habe dann irgendwie ein paar Jungs da weggehauen vom Tisch. Und es war so lustig zu sehen, wie die sauer waren, dass sie vor Jeff Staple, vor ihrem Hero da demontiert wurden von mir. Oh, und ich habe es so genossen. Das hat mir so Spaß gemacht, da einen nach dem anderen irgendwie vom Tisch zu heben. Oh, das war göttlich, weil diese Szene ja damals schon so ein bisschen arrogant war, ne? Und auf Arroganz komme ich halt bis heute noch nicht klar. Das ist irgendwie ein Ding, da reagiere ich höchst allergisch drauf. Und dann hat mir das so richtig Spaß gemacht, ne? Und Jeff war richtig glücklich, und dann später habe ich ihn auch mal in New York besucht, und er hat im Keller auch eine Tischtennisplatte. So, da haben wir auch sehr, sehr viele Stunden gespielt. Ja. Daher ist so Jeff auf jeden Fall, der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen auch.
Ja, krass. Ich habe ihn 2014 auf der Bright in Berlin mal getroffen und mit ihm dann auch, weil ich damals ein Interviewformat für meine Veranstaltung hatte, mit ihm ein Video-Interview gemacht, und das war auf jeden Fall, es wäre noch 1000-mal krasser gewesen, hätte ich damals gewusst, dass er für Rockers die Designs gemacht hat.
Oder Tischtennis spielt.
Auf eine ehrliche Runde Rundlauf hätte man ihn dann einladen können.
Weißt du?
Der Gewinner kriegt 5 Flair-CDs.
Oh Mann, ey. Wenn Flir so das hört.
Wie viele Flair-CDs sind dein Pitchendank wert?
Moment, was?
Wie viele Flair-CDs sind wohl ein Pigeon-Dunk von ihm wert?
Ich glaube gar keiner. Ich weiß nicht, ob der wirklich was mit Flair anfangen könnte. Oder sagen, also sind wir mal ganz ehrlich. Also, who's that white dude?
Okay.
Ja, das war so meine Bread-and-Butter-Zeit, ne? War auch alles sehr, sehr aufregend. Und irgendwie war man da auch wieder dabei. Und ja, als ich dann weggegangen bin von der Bread and Butter, kam eben der Anruf aus Barcelona, ne, von der Outer Space. Die Jungs, die den Trust Nobody Shop gemacht hatten damals, die wurden dann also die haben mich dann sozusagen als Consultant eingekauft. Und dann haben wir da die Formaganda organisiert und dann kamen ja die Turnschuh-Zuhälter hier mit meiner Sneaker Queen und
Ganz, ganz lieber Gruß an Sie. Ganz, ganz
Ja.
großartiger Mensch.
Shootout, wie
Okay.
Quote sagen würde.
Und mit Marco Colombo haben wir dann diese riesen Sneaker-Ausstellung gemacht. So mit diesen 700 Paar, wo hier dieser Jordan da letztens versteigert wurde bei, weißt du, diese Jordan-Silhouette von dem Designer, dieser weiße für 30.000.
Der Langweilige.
Ja, genau, der Langweilige. Der wurde damals auch ausgestellt bei uns. Und ich meine, wer hätte das, damals gab es ja noch keine Sneakermessen. Das war ja, also wir waren die erste Big, Big, Big Sneaker-Ausstellung in Europa.
Crazy.
Also auf dem Level, ich meine, kannst du dich daran noch erinnern, Kaiser?
Ich erinnere mich,
Hast du die
das
mitbekommen?
von der Ausstellung mitbekommen zu haben, weil in welchem Jahr war das?
Die müsste 2009 gewesen sein.
Das war auf jeden Fall eine Zeit, in der die gute Sneaker Queen schon ihren Blog hatte und den habe ich
Ja.
damals regelmäßig verfolgt, eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Und da habe ich das dann damals auf jeden Fall mitbekommen.
Ja, auch verrückt, was da passiert ist, ne?
Ja,
Was,
das sowieso. Das
ne?
sowieso. Aber du hast ja das Thema Sneaker auch damals, als du bei der Juice warst, mit eingebracht, weil du ja scheinbar schon gemerkt hast, wie sehr das mit Hip-Hop verbunden ist, richtig?
Ja, klar. Also hier durch Julia und eben die Jungs war ich dann eben irgendwie auf einmal in dem Sneaker-Ding drin und auch eben hier über die
Aus
Spanier, weil
dem
die
Fußballschuh-Game raus und rein ins Sneaker-Game.
Ja,
Auch dank Flair
nee,
natürlich, weil er hat ja gemeint, du brauchst Air Max.
ey, der Junge hatte damals schon Vision.
Der
So.
Trendsetter.
Ja, der Trendsetter. Ich habe nur nicht auf ihn gehört. Also damals noch nicht, später dann schon. Nee, also es war total verrückt für mich, weil also ich liebe ja Sneaker und ich habe ja auf jeden Fall auch eine ganz nette Sammlung, würde ich sagen. Also ich hab, aber bei mir ist es was sehr Emotionales und komplett untechnisch. Das heißt, ich will gar nicht über meine Schuhe labern, so eigentlich, sondern ich will sie tragen und sie lieben und dann ihnen riechen, wenn ich sie das erste Mal aus dem Karton hole.
Das ist auch das Allerwichtigste. Das
Ne?
fühle ich ganz genauso.
Und daher, also fand ich das damals natürlich toll und ich fand es auch toll, dass ich dann irgendwie auch tolle Sneaker von den Jungs bekommen habe, aber also das habe ich so nicht kommen sehen. Was ich natürlich bei der Juice damals dann versucht habe, also was man. Da muss ich aber wieder zum Atlas zurückgehen, weil ich habe ja zum Beispiel die ersten Video-Interviews damals auch gemacht. Dann war Hafti da, dann habe ich mit dem Interview gemacht, hatte auf einmal 100.000 Klicks. Also ich hatte so das erste Video-Interview-Format, was auf
Krass.
Leisure war und nicht über Rap war. Weil damals gab es eben ja nur die drei Rap-Medien und Visa und die haben ja mit den Leuten nur über Rap geredet. Ich war damals schon so ein bisschen fed up auch, so. Ich wollte nicht mehr nur noch über Rap reden, so. Und, sondern, der kam dann eben in den Laden und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt ein Interview und habe ich den eben auch mal gefragt, ob er religiös ist und so, ne? Also so einfach und wie es ihm geht und wie er sich fühlt und was er noch vorhat und einfach ein bisschen erzählt, wie es hier ist und es war eigentlich eher so ein Austausch, eigentlich so genau das, was eben jetzt später dann eben der Roos etc., was die alle gemacht haben so. Weil Bewegtbild hat mich damals schon immer interessiert und ich habe eben ständig nach Lösungen gesucht, wie ich den Laden promoten kann. So, weil diese Events, das ist ja nicht einfach so entstanden, sondern ich musste das ja gründen, ich musste ja irgendwas inventen, sage ich mal, damit man Lärm machen kann und dann die Attention auf den Laden kommt. Ja, und als ich dann nämlich zu Juice gekommen bin, das war ja auch dann nach meinem kleinen Intermezzo bei MZ.
Beim Sie warst du auch.
Ja, bei MZ war ich ja auch kurz als Einkäuferin.
Als Einkäuferin für den Katalog, sondern den
Gen
Mailorder. Boah,
genau, die waren ja damals aber
abgöttisch
schon.
geliebt damals,
Die
wenn der mit
waren
der
aber.
Post kam. Das war immer so geil.
Genau, und damals gab es eben, aber auch im Online waren die damals auch schon stark, und aber der Frauenbereich war halt also total unterrepräsentiert, ne? Also war gar nichts. Und dann hat er mich eben eingekauft, dass ich da für die Frauen da mal loslegen soll. Und ich hatte meine ersten Ordern gemacht. Meine erste Orderrunde abgeschlossen, richtig geile Sachen. Ich war
Was für
richtig.
Marken? Babyfett?
Nee, Babyfett
EcoRex?
hat. Nee, ich war damals schon, also ich war damals schon relativ, ich habe gemacht zwischen Tussi und Streetwear.
Okay.
So. Also auf der einen Seite gab es diese Nieten-BHs, auf der anderen Seite aber eben die ersten Crop-Tops, zum Beispiel, die damals noch gar niemand hatte, die erst 2 Jahre später dann gekommen sind, eigentlich. Wahrscheinlich wäre ich eh viel zu früh gewesen, auch wahrscheinlich hätte man die Hälfte gar nicht verkauft von dem Zeug, weil unsere
Jetzt mal
Kunden
Flair zu
haben.
Rate geholt.
Ne, Flair hat damals, glaube ich, auch schon, was hat der denn damals gemacht? Der hat damals schon seine Maskulin-Kollektion gemacht. So, weil wir sind ja da schon immer so ein bisschen parallel gelaufen auch.
Okay.
Wie hieß denn damals dieser Vertrieb dann noch? JMC, JNC?
Irgend sowas gab es auf jeden Fall.
Ja,
Da
und da war
klingelt
der, war Flair nämlich damals dann auch mit seiner Marke. Also hatten wir da auch wieder, sind wir auch wieder ein bisschen parallel gelaufen. Und man muss auch dazu sagen, als ich von Agro zu Bread & Butter gegangen bin, da war es so, dass Flair auch der Einzige war, der da mal hingekommen ist. So, die anderen hat es ja gar nicht interessiert. Die haben ja einfach nur angezogen, was man ihnen gesagt hat, sie sollen anziehen. Weil die halt gar nicht modisch waren. Das sind dann einfach so Kerle gewesen, so, sag ich mal. Und ja, und dann, als ich dann eben später bei der Juice war, dann, also eigentlich wusste ich ja schon, was man rein theoretisch, also dass eben da genau dieser Lifestyle-Aspekt fehlt, dass dieser Streetwear-Aspekt fehlt. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, wann kam Crow?
Na, als es bergab ging mit
2011
Streetwear
oder
in
12,
Deutschland.
glaube ich.
Oh shit, jetzt habe ich euch beide parallel gehört.
Ich habe nur gesagt,
2011
und ich
oder
habe gesagt,
12?
er kam, als es bergab ging mit Streetwear in Deutschland. Also ja, irgendwann um den Dreh.
Ja.
Nee, aber ich meine, also ich bin schon der Meinung, dass der Look sich von Hip-Hop durch ihn da
Ja,
schon verändert
vollkommen.
hat. Ne?
Vollkommen.
Das
Das war ja.
war ein Game Changer.
Ja,
So.
klar, aber vor, ich würde sogar sagen, den Weg hat Casper geebnet. Der hat enge Hosen getragen als erster.
Ja, aber ja, nicht wirklich Streetwear.
Nee, aber der hat diesen Schritt gemacht mit engen Hosen. Plus, ich betone immer wieder gerne, dass ich 2007 eine Jam veranstaltet habe, auf der Casper war. Ihr möchtet nicht wissen, was seine Gage war, denn das ist unfassbar, wenn man an heutige Zeiten denkt. Aber da wollte er mir meine Supreme New Era abkaufen. Also der hatte sowas schon auf dem Schirm. Der war
Ah,
zwar immer so
okay.
emo gekleidet, aber der war der Erste, der halt nicht Hip-Hop-Uniform gekleidet war. Und du hast vorhin gesagt, dass Curse zu der Zeit, als du ihn bei dir gesehen hast im Laden, als er da schon irgendwie Hipster war, und das sind ja eh durch die Zeit, das sind ja eh alle durch Casper geworden, weil alle gedacht haben, okay, krass, ich habe jetzt seit 3, 4 Jahren kein erfolgreiches Album mehr, gehe ich mal auf diesen Zug, ziehe ich mich mal ein bisschen anders an. Aber klar, Crow noch mal jünger und hat dann halt auch diese ganzen Marken und so mit reingemacht. Und ja, ey, das hat halt alles begonnen. Aber das war ja dieselbe Zeit, in der Tyler the Creator und Odd
Ja,
Future und so aufkam. Und das
absolut.
sind ja schon Überschneidungen, die Crow da von den Klamotten, die er getragen hat und wie er es getragen hat, da so waren. Also, ja, okay, Crow kam dann auch.
Ja, absolut. Aber ich rede natürlich hier von der Mainstream-Hip-Hop-Masse, sage ich mal. Die hatten da einfach noch ihre 2XL alles an, ne?
Ja,
Also,
klar.
es war ein komplett
War
anderer
inzwischen
Look.
von 4XL wieder auf 2XL runter. Die gute Zeit war 4XL.
Ja, und es war mal wieder eine Phase vom Hip-Hop, wo eigentlich wieder alles stehen geblieben war, alle wieder gesagt haben, Hip-Hop ist tot, so, jeder, der nur noch gerappt hat, wurde belächelt, so, weil das ist ja auch so Story of our life, sage ich mal, ne? Immer
Ja,
dieses
das
belächelt
sowieso.
werden, so, dieses arrogante belächelt werden, und einfach nur die Harten, die da noch übrig geblieben sind, die waren einfach nicht stylisch, ne? Und irgendwie für mich war das irgendwie visuell. Hat der das so ein bisschen gemacht, dass da so ein bisschen Game Changer war? Und dann, als ich dann zu der Juice kam, wusste ich natürlich, was man da rein theoretisch mit reinbringen muss, um das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich meine, die waren eh saudumm, ne? Eigentlich so. Es war aber auch, als ich zu Juice kam, war da auch gerade ein Riesenwechsel, weil da waren gerade die ganzen Münchner abgesprungen und die Redaktion wurde neu besetzt und alles super nette Jungs und so, ne? Aber richtig verstanden gefühlt habe ich mich da auch nicht, ne?
Ja.
So. weil ich eben auch wieder so immer so ein bisschen, ja, der, ja, immer anders war halt irgendwie, ne? Weil ich eben eher aus dem Gefühl agiert habe und nicht aus dem Kopf. So. Und ja, und dadurch waren die auch ein bisschen sehr anti, auch, muss ich sagen. Ja, waren die relativ anti, das musste ich mir dann auch erst erarbeiten. Dann habe ich ja die Juice-Partys noch gemacht. Und da zum Beispiel habe ich es geschafft, die alte Szene mit der neuen Szene zusammenzubringen. So. Weil durch mich kamen eben die ganzen Oldschooler, eben mein Mann, das Umfeld, dann waren eben auf einmal Boogie da, Blockmonster, die waren ja vorher nie auf irgendwelchen Partys. Also das heißt, du hast deine Heroes ja nie getroffen. So. Und meine Juice-Partys waren dann eben so die Partys, wo die alle aufeinander getroffen sind, wo, keine Ahnung, da war hier, das waren die ersten, das, eine der ersten TV-Straßensound-Interviews haben die da gemacht, zum Beispiel. Also das Format war da auch gerade in den, da gab es gerade mal 2 Folgen oder sowas. Und die wurden ja auch total belächelt. Und auf einmal war aber dann dein Hero von früher approachable. Also so, du konntest einfach hingehen, konntest sagen, ey, yo, was geht ab? Also, ich finde dich krass, wollen wir ein Bier trinken zusammen? Und das war irgendwie, das war ganz geil. So. Und ja, und diese, und mir war klar natürlich, dass man irgendwie auch irgendwie die anderen Aspekte von Hip-Hop da auch mal ein bisschen reinbringen will. Also ich wollte natürlich auch so ein bisschen meine Heritage, wo komme ich denn her, ne? Und da kam ich halt einfach aus diesem ganzen Fashion-Umfeld, so ganz frisch noch gefeedet mit all dem Wissen. Und dann wusste ich auf jeden Fall, also ein Sneaker-Ding muss sein, weil das ja einfach auch sehr Berlin-lastig ist, ne? So. Also durch eben hier Bastu und so. Und eben diese ersten Sneaker, die von diesem AD getragen wurden, den ich ja zufälligerweise auch kenne. So, weil der einen Laden hatte bei mir um die Ecke, der hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Den kennen auch nur wirklich die 5 Leute, die damals mit dem Sneakersammeln angefangen haben. Weil der irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Modell das war irgendein freaky Wanderschuh irgendwie hatte, und den wollten dann alle, und so ging es dann los. Und dann hat Niklas eben angefangen, hier aus Amiland die Schuhe zu holen, und so begann eben auch so ein bisschen die Heritage von diesem Sneaker Game. Und darum war mir das auch wichtig, dass wir das irgendwie mit reinbringen. Plus, dass ich halt wusste, dass eben jemand wie Flair eben, der seine Foam Posites liebt, ne, die wahrscheinlich auch keiner liebt in Deutschland, außer der.
Ich wollte gerade sagen, wer tut's nicht?
Ja, also mein Ding war es noch nie,
Tech
wird es nie
Galaxy.
werden. Aber also, oder eben hier Savage, auch ein großer Sneaker-Liebhaber und so, ne?
Ey,
Und dann eben.
tatsächlich habe ich meinen allerersten Air Max von, nee, meinen zweiten Air Max, aber den besseren, habe ich von Savage.
Ach, krass.
Weil Savage zu der Zeit in meiner Heimatstadt gewohnt hat und mit Freunden von mir befreundet war, und irgendwann kam da mal so ein Paket bei ihm an, und da hat er dann einmal zugreifen lassen. Deswegen Shoutout an Ku Savas dafür, dass ich meinen ersten Air Max Infrared von ihm habe.
Hast du den noch?
Wow.
Bin sehr dankbar. Ich habe ihn noch, klar.
Geil.
Den 90er, ne?
Ja, natürlich.
Quasi gesiedet bekommen.
Quasi auf jeden Fall. In Freundschaft bezahlt. Aber ey, was auch ganz lustig ist, weil tatsächlich, ich habe mit dem Turnschuh-Ding, bevor das man sich irgendwie Sneakerhead oder so genannt hat, so natürlich kam auch durch Hip-Hop, dass ich mein erstes Paar Superstars wollte. Aber die erste Juice, die ich mir gekauft habe, und das war im Jahr 2001, da war sogar, oder in der zweiten, das war dann halt einen Monat später im Jahr 2001, da war sogar ein Turnschuh-Special damals drin, wo ich halt überhaupt nicht mit vertraut war, was für, klar, du weißt halt, okay, es werden Sportschuhe getragen, aber es war so krass und so informativ geschrieben, und das halt vor inzwischen über 20 Jahren, ist besser als die meisten Sachen, die ich heute lese. Und dann kamen halt später die Juice Fashion Issues. Das war so 2005, und da habe ich das erstmal von Supreme gehört. Da war das als Shopping-Tipp drin, wenn man in New York ist, neben dem 555 Soul Store und all sowas und A-Life. Also
Krass.
es gab ja damals kein Sneaker-Freaker hier, es gab kein Streetwear und so. Das kam für mich halt und für viele andere Leute alles dadurch. Deswegen Gruß an die Juice nochmal.
Absolut. Ja, war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit, weil da war ich auch schon ein bisschen raus in dem ganzen Deutschrap. Also habe ich mich da auch erst wieder einarbeiten müssen und dann habe ich so zwei, drei Interviews gemacht und dann, mein allererstes Interview übrigens bei der Juice war mit 50.
Da, wo auch auf dem Cover war, die Ausgabe.
Ja.
Oh, die habe ich noch. Krass.
Ja.
Gibt es ein Autogramm drauf, wenn ich dich das nächste Mal sehe?
Na klar, die unterschreibe ich alles.
Perfekt.
Auch Blankoscheck. Nee, das war...
Schuldscheine gegen 5 Flair-CDs.
Nee, aber ich werde nie vergessen, oh mein Gott, und weil keiner wollte das Interview machen und der war damals auch irgendwie weg vom Fenster und dann
Ja, wieso wollte das keiner machen?
Ja, irgendwie wollte es keiner von den Jungs machen. Die fanden den so highly uncool. Und eben, wie gesagt, da hat er jetzt ja auch noch, also das war so eine Zwischenphase, wo der eben auch
Da war er halt noch nicht der Star, der er heute ist. So, ne? Das war ja gerade als Get Rich or Die Trying rauskam. Ja,
genau.
vorher kannte
Ja.
man halt Ghetto Koran und wusste halt, dass der angeschossen war. Das war es dann halt eigentlich auch.
Nee, war es dann nicht schon sogar schon wieder abgeflaut? Nee, es war dann schon wieder abgeflaut sogar. Also so, dass der einfach nicht mehr in war. Und dann habe ich gesagt, na, kein Problem, Englisch kann ich. So, dann rede ich doch mal hier mit 50. So. Und dann habe ich eben so ein paar Interviews gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, ah, den Jungs gefällt nicht, wie ich schreibe. Dann lasse ich das mal sein, kümmere mich um die Juice-CD, um die Juice-Partys und eben um die Sneaker-Rubrik, weil da hat der einfach keiner reingequatscht.
Das ist aber auch wirklich das Ding, was die Juice halt auf dem. Klar, ich war so real, dass ich parallel Backspin und Juice gelesen habe, aber die Juice hatte halt seit der Jahrtausendwende immer die CD mit drin, wo halt 10 Songs drauf waren. Und man muss bedenken, zu der Zeit gab es ja noch nicht mal Napster, glaube ich. Das heißt, du hast halt dir eine Juice gekauft für einen anständigen Preis und hast halt einfach auch 10 Songs gehabt von etablierten Leuten oder von Leuten, von denen du noch nie gehört hast. So, das war halt krass, hat halt kein anderer gemacht. Sowas hat
Ja,
halt eine Specs oder so hat das damals gemacht, aber das gab es sonst nicht.
und es waren ja teilweise Exklusivsongs, ne?
Ja,
Also
das
die.
sowieso. Hab vorhin, als ich mal wieder im Alte Leute Rauschen Separate Album gehört habe, noch gedacht, wie gut eigentlich der Remix von diesem Song, den ich gerade höre, mit Oli Banjo zusammen ist, aber den gibt es nur auf einer Juice-CD und die habe ich nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall. Die Sneaker-Rubrik, erzähl uns davon.
Ja, also mir war dann klar, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie einbringen oder ich möchte mich einbringen und ein bisschen was für die Kultur tun und ein bisschen Education machen. Also versuche ich jetzt mal irgendwie die beiden Disziplinen da zusammenzubringen und einfach das in einem kurzen, knappen Format irgendwie da ein bisschen den Kids was mitzugeben. Und dann habe ich mir dann eben die Leute gesucht und die jeweils mit 5 Fragen belästigt. Wo sie, ja, aber wo ich auch eigentlich, also das war eigentlich sehr, war total spannend, also fand ich, so auch wirklich mal zu sehen, was war denn jetzt wirklich deren erster Schuh und auch eben die Turnschuhzuhälter, die sind einfach, weißt du, das sind einfach so die besten Menschen auf der ganzen Welt, so,
Die sind
und
schon wirklich großartig.
ja, ich finde auch, man sollte mal eine Doku machen über die, so. Also ich wollte auch, dass die Welt solche Leute auch mal kennenlernt und eben auch so ein Niklas. Also dass sie mir auch mal wirklich erfahren, wo kommt es denn her und eben auch mal da den Background kennenlernen. Also darum habe ich das einfach gemacht und leider nicht so lange, weil ich war ja auch nicht so lange bei der Juice, weil die mich auch nicht richtig bezahlen wollten. Daher konnte ich
Ja,
das
jetzt
dann
sind Sie
auch nicht so
pleite.
lange. Ja, wenn man halt immer spart an den falschen Ecken. Dann ist es dein Schicksal. Die sind aber auch, weißt du, wollten einfach nicht früh genug online gehen. Das haben sie halt irgendwann den Zug verpasst. Das hiphop.de etc. an ihnen vorbeigezogen. Ja, also das war meine Zeit bei der Juice. Aber da waren natürlich auch echt, also da kamen dann auch mal ein paar Gangster vorbei, ne? Und wollten dann irgendwie eine Anzeige schalten. Da hab ich gesagt, Jungs, hier wird gearbeitet, heute habe ich keine Zeit. So. Also es war wirklich, war wild. War wild, aber hat auch Spaß gemacht. Und wenn man jetzt, ja, wenn man sieht jetzt, was aus den ganzen Jungs geworden ist, die man damals so ein bisschen supportet hat, sage ich mal, ist da auch einiges passiert.
Um jetzt nicht nur über Ergangenes zu reden,
Ja.
würde ich vorschlagen, dass wir die letzten Minuten mal mit der Neuzeit uns befassen. Oder was haltet ihr davon?
Du bist der Boss.
Ich bin nicht der Boss. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern.
Ja, gerne, lass uns in die Zukunft reden.
Ja, du hast ja vorhin kurz Lelele-Rap angeschnitten und gemeint, dass du es feierst, aber nicht wirklich hörst. Was sind denn für Musiker, die du zurzeit auch feierst, von den aktuelleren Leuten? Was hörst du dir an?
Buh, jetzt hast du mich aber richtig eiskalt erwischt, ne?
Nichts.
Also, Deutsch höre ich wirklich sehr, sehr wenig. Ne? Ich höre mir auf jeden Fall fast alle Frauen an, weil mich das einfach interessiert. So. Und bleibe Liz, finde ich, die Liz finde ich ganz, ganz sweet. Ganz, ganz eigen, ganz, ganz sweet. Aber es gibt auch ganz tolle Sängerinnen, die jetzt rauskommen, die finde ich spannend. Ich fand A6 Album fand ich sehr, sehr gut. Da müsst ihr mal reinhören. Mhm. Hat mir richtig Spaß gemacht, weil der einfach wieder mit dieser Wut kam. Ich liebe die Wut in der Stimme. Und diesen Isyan, wie wir so schön sagen. Und der hat den einfach. Und daher gehen hier definitiv Props raus an A6. Super Album. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und ansonsten, ich ziehe mir schon sehr viel rein. Also es ist schon so, dass ich mir schon freitags fast alles reinziehe, aber nennenswert ist da jetzt nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Ne? Ansonsten höre ich auch sehr viel Ami-Stuff. Ne? Ich mag den Joyner Lucas, ich mag da auch eben den Boogie with the Hoodie und die Lil Baby. Ich mag aber auch die ganzen Drill-Geschichten. Ich habe ja letztes Jahr noch eine Radioshow gehabt, kurz mal hier bei einem Radiosender. Und da habe ich zum Beispiel, da war ich irgendwie komplett auf dem Drill-Film und habe war sehr, sehr viel Drill. An deutschen Rappern finde ich auch noch sehr gut den Louvre. Und ich muss sagen, es gibt ein paar ganz geile Newcomer. Also Berlin brennt ganz, ganz schön krass. Es gibt so ein paar Kids. Zachiavelli heißt der eine, der andere heißt Kane. Dann gibt es einen Geronimo, der ist so aus der Paschanim-Ecke. Sind schon sehr, sehr talentierte Jungs dabei. Jungs und Mädels.
Crazy, alles, was ich davon nicht kannte, werde ich mir definitiv heute noch anhören. Damit ich
jedes einzelne Album.
Ja, jedes einzelne Video, ja. damit ich komplett in den Film reinkomme. Ich bin ja.
Ja, Alben macht man ja nicht mehr. Ist ja Single-Business jetzt.
Ja, gut, kommt ab und an auch noch vor, aber ich war schon immer großer Musikvideo-Fan, deswegen, wenn mir dein Musikvideo nichts bringt, dann bringst du mir generell nichts als Künstler. Ich schaue es mir mal an. Aber ein Kollege von mir tatsächlich, mit dem ich eigentlich auch größten Teil der Zeit damit verbringe, mich über alte Musik zu unterhalten, wenn man dann schon nicht mehr darüber reden kann, und der Typ ist halt so alt wie ich, also Mitte 30, der zeigt mir dann immer irgendwie Musik von irgendwelchen 16-jährigen Berlinern, die endkrasse, die haben halt teilweise irgendwie noch 300 Klicks, nur 300 Klicks, aber trotzdem total geil. Und was mich immer so freut, was ich immer so super interessant finde, ist, dass du halt wirklich merkst, dass die halt auch von Berliner Mucke schon beeinflusst sind, so weißt du, dass die halt wirklich so wie wir, also jetzt nicht wie du, Jada, denn du warst schon immer an der Quelle, was kostenlose CDs angeht, aber so Leute wie wir, die halt damals noch irgendwie Savage-Alben auf dem Schulhof tauschen mussten, um da irgendwie dran zu kommen, das ist schon immer sehr, sehr schön. Werden wir alles auschecken, auf jeden Fall. Jada, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 40 und du hast es noch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass eigentlich jedes Thema so um die 5 Stunden einnimmt, würden wir auch locker voll kriegen. Allerdings, ich würde einfach sagen, wir heben uns das für die nächste Staffel auf, wenn wir dann mal wieder darauf zu den Themen zurückkehren und wenn wir alle noch viel, viel mehr erlebt haben. Aber vorher noch, Jada, gibt es irgendwelche Shoutouts, die du geben willst oder was müssen Leute kennen, was sie noch nicht kennen? Was möchtest du der Welt mitteilen?
Versucht
nicht zu. Viele Hörer, das ist interessant.
Ja.
Ist sehr relevant.
Ja, also was ich euch mitgeben kann, seid nett zueinander, seid höflich zueinander, cancelt euch nicht, counselt euch, weißt du, each one teach one, so versucht Leuten was mitzugeben, so und ja, geht mit einem offenen Herzen raus.
Das ist und immer Respekt geben.
Ja, definitiv.
Also wenn jemand Respekt gebührt, dann Respekt geben.
Absolut, absolut. Man sollte nie vergessen, wo man herkommt und von wem man es hat. Daher geht mein größter Shoutout natürlich an meine Mentorin Daniela Ankenbrand. So, Dani, ich liebe dich. Und eben an meine Sneaker Queen, so, die mich auch maßgeblich beeinflusst hat mit ihrer Art und ihrem auch Qualitätsanspruch. Und ja, einfach so. Ja, also in erster Linie ist es wirklich wichtig, einfach ein guter Mensch zu sein. So. Dann wird dir auch immer alles Gute entgegenkommen. Versuch nicht in der Angst zu verharren. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist die niedrigste Energie, in der man verweilen kann. Darum versucht immer ein offenes Herz zu haben, dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg.
Ich habe zwar jetzt etwas Angst davor, dass wir nie wieder eine Folge rausbringen können, die dieser Folge das Wasser reichen kann. Aber wir werden es weiterhin probieren, denn das ist der Gedanke von Hip-Hop, dass wir uns immer steigern werden in unserer Coolness. Und Jada, vielen, vielen Dank, dass wir es endlich geschafft haben, uns ja nicht mit dir hinzusetzen. Okay, wir sitzen gerade alle parallel in unseren eigenen Wohnungen, beziehungsweise ich sitze im wundervollen Obey-Showroom. Schönen Gruß an die Leute hier.
Sind aber, da Leute?
Nee, tatsächlich sind die Leute gerade gegangen, die noch da waren. Nur noch ich bin da.
Dann Grüße an dich.
Ich und meine Gedanken. Naja, jedenfalls vielen, vielen Dank, Jada, dass du dir 1 Stunde, 43 Minuten, 14 Sekunden, 15 Sekunden, okay, lassen wir es, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute, um uns so viel zu erzählen, um uns an deiner sehr interessanten Vita teilhaben zu lassen. Und ey, ich kann nichts anderes sagen als danke.
Oh Mann,
ich gehe davon aus, dass Silvia auch danke sagt, oder?
Ich sag danke, es war sehr spannend, wir haben sehr viel gelernt über Zeiten, die vergangen sind, in einer Stadt, in der wir nicht zugegen waren. Und jetzt wissen wir Bescheid.
Ich danke euch sehr. Ich bin hart errötet. Dankeschön.
Wir wissen endlich wieder mehr über Flair.
Shoutouts gehen raus an Flair.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir ihn irgendwann einen Podcast haben könnten, das wäre ziemlich geil. Wir könnten über sehr interessante Sachen reden, denn wir sind beide tatsächlich große Fans eigentlich. Also wirklich, seit jeher. Naja, Jada, wo kann man dir folgen? Wo kann man mitbekommen, was du alles machst?
Ja, ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram.
Unter?
Jada One.
Warum eigentlich nicht Jada Kiss?
Ja, weil ich das natürlich mein Leben lang gehört habe, ne? Okay. Das erste, was kam, war immer Jada Kiss und das zweite war Jada Pinkett Smith und die alte geht leider gar nicht mehr für mich. So bin ich hart enttäuscht von. So.
Die hätte einfach Tupac heiraten sollen.
Ja, Mann. Ganz kurz,
auf Topic.
Vollkommen. Ja, bitte, bevor wir weiter über Tupac reden.
Es gibt einen Instagram-Account namens Jada_Kiss und das ist ein Dobermann aus Kiel.
Meine Heimat. Naja. Nee, aber ich bin auch vollkommen überzeugt. Jada Pinkett Smith finde ich ganz, ganz großartig, aber sie hätte sich einfach für Tupac entscheiden sollen.
Definitiv.
Tupac würde noch leben. Ich wäre glücklich, weil mein ganz, ganz großer Held noch leben würde und es wäre für alle besser ausgegangen. Und sie wäre nicht bei Scientology gefangen. Naja, wie dem auch sei. Passiert. Das war Dress Relief Staffel, Sebi?
5.
Oder? Ansage 4. Ja. Mit unserer guten
Ansage Nummer 5, Track Nummer 4.
Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall
Ansage Nummer 4.
Auf jeden Fall hatten wir die großartige Jada zu Gast. Und liebe Dressies, in 2 Wochen geht es dann weiter. So Gott will, ist dann der Sopranos-Film in den Kinos und Sebi und ich können das große Sopranos-Special.
Du hast auch gemeint im November.
Okay, in 2 Wochen, also kein Sopranos-Special, wartet dann noch drauf, wird gut werden. Wir hören uns in 2 Wochen, meine Freunde. Arrivederci.
Tschüssi, und, stopp.
Hip-Hop don't stop.
Aber ich muss auf stopp drücken.
Ja, drück auf stopp.
Tschüss. Drück auf play.